Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Ja, herzlich willkommen, liebe Kegelwelt, zu einer Spezialfolge von Neuner in Serie. Falls ihr euch wundert, nanu, was ist denn das für eine Stimme? Seppos Stimme hat sich ja ganz schön verändert. Dann darf ich euch sagen, mein Name ist Jens Mattausch und ich darf heute, beziehungsweise ich habe heute die Ehre, diesen Podcast zu leiten, weil es ist eine Spezialfolge. Wir haben uns gedacht, Mensch, es ist der 50. Podcast, die 50. Folge von Neuner in Serie und somit haben wir jetzt einfach mal den Spieß umgedreht. Wir haben die letzten Gäste oder beziehungsweise die gesamten Gäste von Sebastian angeschrieben und die sollten uns Fragen stellen. So, und nun ist der Fall, dass unser Sebastian auf dem Hotseat sitzt und ja, dann kommen wir zur wichtigsten Person. Lieber Sebastian, herzlich willkommen zu deinem eigenen Podcast.
Danke, danke. Sonderfall, wurde noch nie so begrüßt. Vielleicht willst du noch kurz sagen, wer du bist, weil wir hören dich ja regelmäßig. Wir haben dich jetzt schon über 50 Mal, auch gerade wahrscheinlich noch gehört.
Ja, merkt ihr, liebe Zuschauer, Seppo kann nicht loslassen. Er geht halt immer ins Volle und bleibt der Moderator.
Ich möchte, dass die Menschen auch verstehen, woher sie diese Stimme vielleicht kennen.
Also, ich bin derjenige, der gleich am Anfang immer die Stimme von Neuner in Serie spricht und bin ein sehr guter Freund von Seppo. Und ja, wir haben uns damals, bei der Arbeit kennengelernt und aus Arbeitskollegen wurden dann sehr gute Freunde. Ja, und jetzt, wie gesagt, habe ich die Ehre, diesen Podcast heute zu leiten.
Ja. Danke, dass du es machst und jetzt begebe ich mich auch wieder zurück. Entschuldigung. Aber mir war es wichtig, dass die Menschen wissen, warum du derjenige bist.
Merci vielmals. Ja, unser Seppo, ein ganz großes Herz hat er. Um noch eins vorwegzunehmen, wir werden heute über den Podcast sprechen, ein bisschen was so im Hintergrund passiert. Dann werden wir über die Kegelkarriere von unserem Sebastian sprechen. Wir schauen in die Zukunft des Kegelsports mit ihm. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir genug erzählt und jetzt legen wir einfach mal los. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit einem Bekannten aus der Folge 13. Und zwar mit dem Jürgen Fleischer und der hat jetzt folgende Frage an dich.
Hast du mal 20 Neuner am Stück geworfen oder wie bist du auf den Namen Neuner in Serie gekommen?
Ja, wie bin ich auf den Namen Neuner in Serie gekommen? Also ich habe nach einem Namen für den Podcast gesucht, der irgendwie auch dieses Thema, dass es nicht nur einmalig ist, behält. Also wie Serie. Und irgendwie habe ich lange überlegt, okay, irgendwie was mit Kegel, Kugel, war jetzt nicht so mein Favorit. 20 Neuner in Serie habe ich nie geworfen. Ich glaube, das höchste der Gefühle war mal 5 oder 6. Im Abräumen aber, also das war schon ganz cool. Damals gegen Auma in Bamberg auf der Eintrachtbahn. Daniel Dietz hat gegen mich gespielt. Glaube ich, waren 5 Stück am Stück, ja. Und irgendwie über 9 bin ich dann auf 9er in Serie gekommen, als dann das Logo fertig war, als dann der Trailer gesprochen wurde. Und ich glaube, als auch die erste Episode rausgekommen ist oder schon draußen war, habe ich gedacht, 9er Serie wäre ja auch ganz cool gewesen. Aber jetzt ist es 9er in Serie und jeder kann 9er Serie im Artikel für die Zeitung oder im Spielbericht weiterhin verwenden. Das passt.
Sehr schön. Ja, dann kommen wir gleich zur zweiten Frage. Und zwar ist das von unserer lieben Katrin von der Folge 21 und die würde gerne Folgendes von dir wissen.
Wie bist du eigentlich darauf gekommen, Podcasts über den Kegelsport zu machen?
Angefangen hat es mit dem Thema Podcast, das ich beruflich machen durfte, als ich in Bamberg bei infranken.de für das Thema Video zuständig war und Corona kam, ist dann mein Chef auf die Idee gekommen, wir könnten ja mal einen Podcast mit einem Autor machen. Dann kam noch ein zweiter Podcast dazu in der Arbeit. Und dann war klar, ich wechsle den Arbeitgeber, aber dieses Thema Podcast hat mich nicht losgelassen. Und einfach gesagt, einmal im Leben wollte ich was machen, was noch niemand gemacht hat. Und ich habe mich auch gefragt, warum ist eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen, einen Kegel-Podcast zu machen. Und letzten Endes ist Katrin da ein gutes Beispiel, Katrin Lutz von KC Schretzheim, um eben mit Menschen zu sprechen, die überragende, die einmalige oder die einfach ja, besondere Dinge gemacht haben, wie sie mit den 700.
Schön. Ja, jetzt ist es ja so, dass so ein Podcast bestimmt einiges an Arbeit macht. Und da hat der Martin Herold aus der Folge 9 folgende Frage für dich.
Ich möchte von dir gern wissen, wie viel Zeit du für eine Vorbereitung für einen Podcast brauchst. Und für welchen Podcast hast du dich vielleicht auch am längsten vorbereitet?
Also die erste Episode mit Manuel Weiß war vielleicht die, wo ich es noch am bewusstesten gemacht habe. Aber welche die Episode mit der meisten Vorbereitung war, das stelle ich mal hinten an. Vielleicht fällt es mir noch ein. Generell bin ich da sehr optimiert unterwegs und könnte vermutlich noch ein paar Minuten mehr investieren. Bin aber an sich relativ fix. Also wenn ich die Personen anspreche, anschreibe und auch mit denen einmal telefoniere, dann habe ich schon dieses grobe Gerüst im Kopf. Und da meine Frau immer sagt, du laberst und kannst reden und alles, fällt mir das ganz, eigentlich ganz leicht, mit Menschen jetzt gerade im Klassikkegeln, wo ich seit Jahren zu Hause bin, mich auskenne, fällt mir es eigentlich ganz leicht, da immer mir Fragen zu überlegen oder dann auch im Gespräch entwickeln sich ja meistens Dinge. Ihr merkt, ich kenne jetzt die Antwort nicht genau, wie viel Zeit ich eigentlich investiere, aber ich hätte gesagt, mal so 2 Abende auf jeden Fall, um die Fragen zu sammeln, um zu recherchieren vorher, Fragen zu sammeln und dann nochmal einen Abend, um die Fragen zu ordnen. Und dann letzten Endes zu entscheiden. Nachdem ich oft am Abend aufnehme, versuche ich dann tagsüber irgendwie mal schnell die Technik herzurichten, weil es nicht immer rumsteht, weil es ist auch das Arbeitsbüro für die richtige Arbeit. Also ja, 2 Abende und da ohne Stundenangabe. Und von der Vorbereitung her war natürlich die Episode mit Fabian Seitz eine, die mir sehr wichtig war, wo ich, glaube ich, auch von den Gedanken her viel investiert habe. Und jetzt die letzte Episode mit Lothar Müller war natürlich auch von der Technik her und Anfahrt und alles. Das war schon die aufwendigste, aber von der Vorbereitung her, zumindest nicht bei dir, Martin. Das ging ganz leicht. Danke für die Frage.
Sehr schön. Und der Thorsten Reiser von der Folge 3, der wird auch gerne da einiges von wissen.
Und zwar würde mich mal interessieren, wie viel Zeit du generell für so eine Podcast-Serie investieren musst. Wie viel Aufwand steckt dahinter, das Ganze zu produzieren? Welches Equipment brauchst du denn überhaupt dazu?
Schöne Grüße nach Amerika. Auch eine tolle Reise, habe ich im WhatsApp-Status verfolgt. Also Technik, um mal damit anzufangen, das ist eine Webcam. Ich musste mir jetzt auch eine neue kaufen für die Arbeit und dann habe ich gleich eine bessere genommen. Vorher stand da meine Spiegelreflexkamera über USB-Anschluss angeschlossen, also aufwendiger. Aber mit der Webcam funktioniert das ganz gut. Dann habe ich hier ein Podcast-Mikrofon, das entsprechend auch dafür ausgelegt ist. Könnte man aber auch jedes andere nehmen. Ich habe links vor mir ein Videolicht, was ich anmache. Mischpult, prinzipiell könnte ich auch direkt in den Computer gehen, aber das Mischpult ist dafür da, mobil mal aufzunehmen, wie zum Beispiel jetzt bei Lothar Müller oder bei Fabian Seitz, wo ich einfach vor Ort war. Und kann das Mischpult mitnehmen, habe 2 Mikrofone, das, was ich hier habe, quasi nochmal. Und dann kann ich auch mobil aufnehmen. Ich nutze ein Tool, das dafür ausgelegt ist und das entsprechend lokal auch speichert, weil wenn man jetzt Zoom, Teams oder Skype verwendet, dann ist man immer von der Internetverbindung abhängig und da wir leider in Deutschland leben, kann es sein, dass es mal abreißt oder dass mal schlechtere Verbindung ist. Also wenn ich das dann irgendwie über Screencast, also eine Bildschirmaufzeichnung machen würde oder über das Tool selber wie Skype, Teams und Co., dann ist es von der Internetverbindung abhängig und das Tool Riverside, was ich da nutze, speichert es quasi kurz lokal auf dem PC und dann hoch in die Cloud. Schnitt ist ein einfaches Schnittprogramm. Ich nutze Premiere Pro, weil ich es beruflich einfach kenne. Und das ist soweit das Technische, was ich jetzt im Einsatz habe. Nach der Aufnahme lade ich mir dann alle Spuren runter, lade mir das entsprechend ins Schnittsystem rein, habe mir da schon ein bisschen einen Workflow aufgebaut, wo ich dann auch Stück für Stück durchgehe. Dann, wenn mal eine Aufnahme nicht ganz von vorne bis hinten rund gelaufen ist, schneide ich mittendrin was raus. Ansonsten vorne, hinten, ich höre sie einmal durch. Habe auch schon mal eine veröffentlicht, ohne sie anzuhören. Aber in der Regel bin ich da noch einmal durch. Es war gewöhnungsbedürftig, mich selber beim Schnitt zu hören, aber das funktioniert mittlerweile ganz gut. Und dann gibt es da auch Anbieter, die entsprechend helfen, den Podcast auf die Plattformen zu bringen. Da gibt man dann auch Texte ein, Cover und Co. Und dann geht es noch ein bisschen um Social Media, da könnte ich definitiv mehr machen. Da ist aber dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich einfach auch noch ein bisschen Privatleben haben möchte zwischen Arbeit, Kindern und dem Podcast. Aber vielleicht ändert sich das 2026, ja.
Wie steht dein ganzes Netzwerk hinter dir, beziehungsweise wie hast du dir das aufgebaut?
Na gut, ich bin natürlich durch meine eigene Karriere rumgekommen, auch durch meinen Papa, wo ich dankbar bin, dass er mich damals als Jugendlicher, dass er mir das auch alles ermöglicht hat, dass wir auf verschiedenen Veranstaltungen waren, die Weltmeisterschaft in Dettenheim zum Beispiel 2009. Und es ist wie immer im Kegeln. Kegeln ist ein Dorf. Man kennt sich, man spricht miteinander und wenn man sich nicht kennt, ist man trotzdem per Du. Und das ist natürlich eine gute Basis. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, auch eine gewisse Bekanntheit, dass man sagt, okay, der Podcast, und dann ist da eigentlich sofort jeder dabei. Von daher, das Netzwerk besteht oder ist aus dem Kegelnetzwerk entstanden. Und jetzt im Podcast habe ich ein paar schöne Handynummern dazu bekommen, kann mich auch bei jedem melden. Jetzt vor Weihnachten habe ich, glaube ich, 30 Nachrichten geschrieben, überwiegend auch an Podcast-Menschen. Habe wahrscheinlich jemanden vergessen, also falls du es jetzt hörst und keine bekommen hast, es tut mir leid. Aber es war dann irgendwann am 23. wo ich dachte, jetzt ist gut, um 22.30 Uhr. Aber das Netzwerk ist mittlerweile schon ganz groß und darf man natürlich noch wachsen in Richtung Schere, in Richtung Bohle. Das ist definitiv was ich, wenn ich es jetzt schon sagen darf, für 2026 auf dem Plan habe.
Die nächste Frage ist von der Yvonne Wolf aus der Folge 34.
Wie suchst du dir diese Personen aus, die du interviewst?
Ich habe wenig System. Das ist vieles kurzfristig, manches natürlich auch ein bisschen längerfristig. Es funktioniert nicht immer gleich, dass die Personen auch Zeit haben. Ich habe schon eine Liste im Kopf, die verrate ich jetzt aber nicht. Man muss halt einfach gucken, also wie sich mal Kontakte ergeben oder wenn irgendwas Aktuelles ist und ich drauf stoße und vor allem Zeit habe. Bei mir ist immer das Problem, die Herausforderung, dass ich natürlich Episoden aufnehmen muss und wenn dann aber die Personen nicht können oder Ähnliches, dann verschiebt sich es in die Zukunft. Das ist so ein bisschen der Spagat, den ich da erfahren muss. Also ich kann mich nicht starr an meinen Plan halten, weil natürlich die Menschen auch ein Leben haben. Und wenn ich dann immer starr daran festhalte, dann sind es mal 4, mal 3, mal 2 Wochen. Da möchte ich eigentlich schon wieder mehr Regelmäßigkeit reinkriegen.
Der Jürgen aus der Folge 12 hat folgende Frage.
Hat deine eigene Kegelkarriere irgendwelche Auswirkungen oder einen Einfluss gehabt, beziehungsweise auf deinen Podcast? Wieso, weshalb, warum, dass du das so aufbaust?
Ja, ganz klar. Ich habe es ja gerade schon erzählt, dass mein Netzwerk oder die Personen, die ich aus der Kegelkarriere kennengelernt habe, natürlich das deutlich vereinfachen oder erleichtern, wie ich die Podcast-Episoden aussuche, die Personen, die mit mir sprechen. Natürlich weiß ich, worüber die Menschen sprechen, kann da in der einen oder anderen Nachfrage nochmal gezielter darüber sprechen, kann auch aus eigenen Erfahrungen berichten, beziehungsweise war manchmal vielleicht sogar vor Ort, wenn es darum ging. Ich habe einen Spieler, mit dem habe ich gesprochen, weil ich was wusste, was jetzt nicht offiziell sein sollte dann im Nachgang. Also da haben wir vorher drüber gesprochen. Das hat schon die Hilfe, das hilft mir schon, das entsprechend zu wissen und dann auch mit den Menschen vorab reden zu können. Also von daher, die Kegelkarriere hat eine große Auswirkung. Die Personen, die ich kennenlernen durfte und eben die Erfahrungen, die ich gemacht habe und dann weiß, über was die Personen sprechen.
Was ist für dich das Schönste und das Herausforderndste an dem Podcast und wie bist du auf die Idee gekommen?
Wenn ich jetzt ein Highlight rausnehmen muss, dann ist das Schönste tatsächlich die Weltmeisterschaft jetzt in Ungarn gewesen, 25, weil ich das schon immer machen wollte und durch den Podcast auch die Akzeptanz. Ohne den Podcast hätte ich, glaube ich, diese Nähe nicht herbekommen, die ich im Film herbekommen habe. Da war ich auch sehr dankbar, dass jeder da so mitgezogen hat, dass das so funktioniert hat. Auch das Präsidium vom DKBC, die natürlich da letzten Endes auch ihr Okay gegeben haben und geben müssen, wenn ich die Nationalmannschaft begleiten möchte. Und was eigentlich jedes Mal schön ist, ist die Offenheit der Menschen. Also Kegeln ist, wie gesagt, da ein Dorf und jeder ist positiv gestimmt und das ist einfach eine tolle Stimmung. Und natürlich merke ich auch, dass ich da was Tolles mache. Das Feedback in den sozialen Netzwerken, unter den Podcast-Episoden und in persönlichen Gesprächen, in WhatsApp-Nachrichten ist stets positiv. Es kommt auch schon mal eine kritische Nachfrage zum Inhalt oder ein kritischer Kommentar, den nehme ich natürlich auch an und versuche das dann entsprechend einfließen zu lassen oder das umzusetzen. Und herausfordernd ist, wirklich im Zeitplan zu bleiben, weil das immer eine Jonglage ist. Und ich habe jetzt schon dreimal Termine parallel verschickt, einfach in der Hoffnung, dass die drei Personen oder die sechs Personen in dem Fall, die sechs Personen einfach immer unterschiedliche Termine wählen und ich jetzt nicht sagen muss, ah, das geht nicht, da habe ich schon was. Das hat aber jetzt immer ganz gut funktioniert. Daher, das ist wirklich das Herausforderndste, die Termine auszumachen.
Sehr gut. Gehen wir weiter zum Kevin aus der Folge 46.
Gab es mal eine Panne beim Aufnehmen, die du nie vergessen wirst?
So eine richtige Panne gab es einmal, aber es gab auch viele lustige Momente. Einer, der mir immer wieder im Kopf bleibt, weil es auch dritte Episode oder die vierte, glaube ich, war mit Thorsten Reißer. Wir sprechen und dann kommt hinten das Kind rein. Und der Thorsten irgendwie ganz nervös. Ich habe es dann rausgeschnitten, glaube ich. Weiß ich nicht, bin ich ganz sicher. Aber das war so eine Situation, die mir im Kopf geblieben ist. Das würde ich jetzt nicht als Panne bezeichnen. Eine Panne war tatsächlich die Aufnahme, das hatte ich aber auch erzählt, beim FC Bayern Kegeln auf der Selbener Straße. Zum einen war der Raum nicht wirklich optimal. Wir hatten zwei Mikrofone. Eins für mich, eins für Simon und Bernd. Und das war dann viel zu laut für die Kegelbahn. Deswegen sind wir in einem Raum, der recht hallig war. Das war nicht optimal. Und dann war die Aufnahme auch kaputt. Ich habe sie dir geschickt, Jens. Selbst du konntest sie nicht mehr reparieren. Und deswegen mussten wir das Ganze digital nochmal nachholen, was dem Gespräch nicht so gut getan hat. Die ersten Antworten waren besser, aber die waren leider nicht verwendbar. Aber ich bin den beiden sehr dankbar, dass wir es nochmal durchziehen konnten. Und vielleicht gibt es ja da nochmal eine Episode, weil sie sich ja jetzt in der Bayernliga ganz gut halten. Und vielleicht wird der Podcast auch noch eine Bundesligamannschaft vom FC Bayern München Kegeln erleben. Mal schauen.
Kommen wir zur nächsten Frage von der Corinna aus der Folge 39.
Gab es schon einen Sportler, bei dem du eine Anfrage gemacht hast, der aber nicht an deinem Podcast teilnehmen wollte? Du musst auch keine Namen nennen.
Es gab keine Person, die nicht teilnehmen wollte. Es gab schon ein, zwei, drei Personen, die gesagt haben, dass es gerade einfach schlecht ist. Und das ist verständlich, das akzeptiere ich natürlich, da bin ich auch nicht böse. Ich muss nur immer mal wieder nachfragen und es ist vielleicht jetzt auch mal wieder ein guter Zeitpunkt, mal die Person wieder zu kontaktieren. Das ist auch das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, dass ich mich nicht an meinen Veröffentlichungsplan halten kann, weil da muss ich einfach auch spontan sein und auch parallel Anfragen haben, damit die Zeit bis zur nächsten Episode nicht so lange dauert. Aber Absagen habe ich tatsächlich noch keine bekommen, was ich auch echt toll finde, weil es ist ja doch unsere Freizeit, die wir da aufbringen. Und jetzt habe ich die nochmal nachgedacht. Eine Person gab es doch. Aber gut, auch da muss ich es verstehen. Also eine Absage habe ich bekommen, wobei ich da nicht selber nachgefragt habe. Aber das kann man vielleicht nochmal im persönlichen Gespräch dann klären.
Gut, dann kommen wir zu einer weiteren Frage von Jürgen.
Welche Gast oder welches Gespräch ist dir am meisten bzw. am besondersten in Erinnerung geblieben und im Gedächtnis und weshalb?
Ja, ganz klar die Episode mit Fabi Seitz, die auch fast die erfolgreichste, lange Zeit die erfolgreichste nach Manuel Weiß war. Also die erste mit Manu, klar, das erste Ding. Das ist das, was alle, glaube ich, sofort gehört haben. Ansonsten werden die Episoden Stück für Stück ja auch immer wieder gehört. Also da ist jetzt nicht dieser eine hohe Peak, so wie es bei Manu war. Aber Fabi Seitz war natürlich aufgrund des Themas einfach eine besondere, wo ich auch nervös war. Mittlerweile habe ich das mit der Nervosität im Griff, beziehungsweise die ist nicht mehr vorhanden. Aber da war das echt so, auch vor Ort die Aufnahme. Es war wichtig, war mir wichtig, dass wir uns direkt sehen, persönlich sehen, dass keine Technik zwischen uns steht. Aber es war die erste Aufnahme nach der vom FC Bayern München, die ich vor Ort gemacht habe, wo ich echt Schiss hatte, dass das nicht funktioniert. Das hat dann alles geklappt. Die Sicherheitsaufnahme, die ich gemacht habe, die war nicht zu gebrauchen, aber das Mischpult hat seinen Dienst verrichtet und das hat geklappt. Und natürlich die jetzt auch mit Lothar Müller, die war auch besonders. Da war natürlich auch aufgrund des Aufwandes auch deine Anreise, Jens, nochmal besonderer Druck drin. Da wir auf der Fahrt nach Zerbst, ich bin am Tag direkt angereist, durch Zufall einen Podcast mit einem Apnoe-Taucher gehört, der erklärt hat, wie man über Atmung den Stress regulieren kann. Das hat dann auch ganz gut beim Autofahren funktioniert. Also das war echt eine Herausforderung und beziehungsweise eine besondere Anspannung, weil etwas ausgereizt haben mit der Technik und da bin ich auch Lothar sehr dankbar, dass er einfach ruhig geblieben ist und uns diese Mehrzeit gegeben hat, die wir dann einfach durch den Aufbau und dieser kurzen Pause mit der Technik gebraucht haben. Und natürlich die erste Episode oder die ersten zwei, drei, die bleiben mir auch immer in Erinnerung. Weiß noch, wie Manu Weiß im Podcast sagt, was hast du da wieder ausgegraben, als du über seinen YouTube-Kanal gesprochen hast. Also das bleibt natürlich in Erinnerung. Und Karl-Heinz Schmidt, also ich hätte nie gedacht, dass ich mal bei Karl-Heinz Schmidt im Wohnzimmer sitze. Ihm hat es unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe schon 20 Fragen mir für eine zweite Episode überlegt. Vielleicht klappt das auch irgendwann nochmal. Komme ich gerne wieder vorbei.
Da du ihn gerade angesprochen hast, ist er auch gleich da mit seiner ersten Frage. Und zwar der Manu Weiß würde gern Folgendes von dir wissen.
Was war der schönste oder besonderste Moment beim Aufnehmen deiner Podcast-Folgen?
Beim Laufen, wo auch sonst. Schönste und besondere Momente. Ja, eigentlich, wenn dann die Menschen... Wenn ich merke, dass ich mit meinen Fragen auch die richtigen Themen anspreche oder sie einfach reden können. Ich glaube, dass viele, und es würde mir auf der anderen Seite als Zuhörer genauso gefallen, von den Anekdoten, wenn sie erzählen, von den Ereignissen, die nur sie erlebt haben, wie Weltmeisterschaft und Co., dass es natürlich was ist, wo man einfach gerne zuhört und wo man sich als Kegler auch, glaube ich, 5-mal anhören kann. Ansonsten ist ja diese schöne Stimmung auch immer während der Aufnahme etwas, was ich mag. Wir nehmen überwiegend um 20 Uhr am Abend auf, weil dann weiß ich, dass die Kinder im Bett sind. Und dann ist noch jeder gut gelaunt und so. Schönste Momente gibt es bei der Aufnahme jetzt nicht so direkt, aber natürlich zu sagen, okay, ich kriege jetzt eine WhatsApp oder eine Nachricht oder einen Anruf von irgendjemandem oder es ist jemand dabei, wo ich jetzt nicht erwartet hätte, dass er ja sagt gleich. Also das ist das, was mich immer besonders freut, dass ich da immer so auf offene Ohren, auf ja viel Zeit stoße und die Menschen sich dann die Zeit auch nehmen und mit mir sprechen. Jetzt überlege ich nochmal kurz, jetzt habe ich drumherum gesprochen, aber mir fällt tatsächlich nicht dieser eine schönste oder der ist eine besondere Moment. Karl-Heinz Schmidt natürlich war schon so eine Geschichte.
Okay, die Ellie aus der Folge 35 hat eine ähnliche Frage und vielleicht kannst du die beantworten.
In den 49 Folgen, die du bisher gedreht hast, was war für dich der emotionalste Moment und warum?
Also, es sind ja schon mehr als 49. Zum Zeitpunkt 28.12. habe ich schon 3 weitere Podcasts aufgenommen, die jetzt auch warten, veröffentlicht zu werden. Tatsächlich der Moment von Lothar Müller am Ende. Da war ich auch etwas überfordert und mich ärgert es im Nachhinein, dass ich dem Thema nicht noch 1-2 Minuten mehr gegeben habe. Aber ich habe es versucht und ich hoffe, mir ist es auch gelungen, das mit Moderation noch ein bisschen einzuordnen. Das war echt ein emotionaler Moment, dass da jemand vor mir sitzt, der dann anfängt zu weinen und man in dem Moment eigentlich realisiert, dass der Erfolg, das, was er sich aufgebaut hat, ein Stück weiter zum Verhängnis wird. Ich bin mir aber sicher, dass, und das habe ich ja in der Episode auch sofort geantwortet, dass es da funktionieren kann, weil die Basis einfach da ist. Die Strukturen sind vorhanden, man muss es nicht neu denken. Natürlich weiß man nicht, was in 5, 10 Jahren ist und das gibt auch in anderen Sportarten genügend Beispiele oder auch außerhalb vom Sport, dass es dann schief gehen kann. Aber da müsste, glaube ich, schon viel passieren, dass das ist ganz, ganz in die andere Richtung läuft. Ansonsten fand ich eigentlich, und jetzt bin ich beim schönsten Moment vielleicht, den Manu gefragt hat, dass sich Lukas Huber mit einer Doppelfolge mit ihm und seiner Frau bedankt hat, dass ich nach seinem Papa gefragt habe. Es war auch sowas, wo ich halt in Social Media Jahr für Jahr gesehen habe, dass er sich mit einem Post an seinen Papa richtet. Und das war natürlich auch sowas, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe den richtigen Ton gefunden, ich habe die Frage richtig gestellt und das passt, dass ich auch solche sehr privaten Sachen, natürlich, er postet es auf Social Media, aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes, das auch außerhalb seines Profils zu fragen oder publik zu machen.
Kommen wir zum Matthias aus der Folge 7, der hat nämlich 2 Fragen mitgebracht. Hören wir die erste.
Gab es denn einen Podcast oder hattest du einen Gast, bei dem du dich extrem davor vorbereitet hast, wo du vielleicht auch ein bisschen aufgeregt warst, nervös warst, wo auch du mal überlegen musstest, was stelle ich denn dem oder der für Fragen, was kann ich da alles machen? Gab es da jemanden oder sagst du, ich bin so Profi, ist alles gleich oder gab es vielleicht da jemanden?
Also, da ich mir ja die Interviewpartner raussuche, gibt es diese Momente, was frage ich eigentlich nicht. Aber ja, 1-2 Mal bin ich schon, wo ich mir etwas schwer getan habe, dann über dieses Thema, was Türöffner war, Jugendarbeit oder ähnliches, jetzt nicht bei Matthias, aber bei anderen war das durchaus schon mal der Punkt, wo ich dann nochmal, okay, so die Fragen, die ich vorbereitet habe, da fehlen noch so 5 Stück oder so. Aufregung zu Beginn war natürlich groß. In den ersten 2, 3 Episoden, aber ob alles verläuft tatsächlich und so. Kurioserweise waren die ersten Episoden bis zu Thorsten Reiser. Also ich bin hervorragend vorbereitet. Ich weiß, dass die erste Manu war, die zweite war Anna. Ob dann vorm Thorsten noch einmal gekommen ist, weiß ich jetzt nicht genau. Mist. Die von Thorsten war dann die erste, wo es technisch nicht funktioniert hat und seitdem war immer mal wieder was. Aber ich bin da eigentlich mittlerweile so gut aufgestellt, dass es auch funktioniert. Und dann, wenn das Tool man nicht ganz möchte, dann mach mal die Kamera aus oder zur Not telefonieren wir auch. Das funktioniert dann schon. Natürlich die Vorbereitung auf Lothar Müller, habe ich jetzt schon erwähnt, war besonders, weil ich auch recht viel Technik, und das ist immer so ein Punkt, wenn ich irgendwo hinfahre, ist die Speicherkarte drin. Da habe ich noch eine zweite Speicherkarte im Mischpult. Habe ich ausreichend Mikrofone dabei? Funktioniert das alles? Da bin ich immer ein bisschen nervös und auch ein bisschen, ja, da hatte ich schon Erfahrungen beruflich, auch mit dir, Jens, dass das funktioniert. Und ich bin dann immer erst beruhigt, wenn ich es auf dem PC habe und weiß, okay, Speicherkarte, PC und vielleicht nochmal ein zweiter Ort zum Speichern. Aber mittlerweile kann ich, glaube ich, so gut reden mit den Menschen, wenn ich mir die Interviewpartner ja raussuchen kann, dass das auch funktioniert.
Schön. Kommen wir zu seiner zweiten Frage.
Was sind so deine Lieblingsthemen, die du im Podcast hast? Ist das... ja, das Internationale, ist es die Topspiele oder vielleicht der Breitensport, die Jugend? Was ist so dein Lieblingsthema, wo du am liebsten drüber sprichst in deinem Podcast?
Also tatsächlich, weil es dankbare Themen sind, so die Vergangenheit. Und vielleicht auch nur ein Stichwort reicht und der Gast, die Gästin dann einfach erzählen kann. Das ist, glaube ich, auch das, was viele interessiert, so dieses von früher reden. Aber natürlich, und das möchte ich 2026 jetzt auch ein bisschen drehen, jetzt nicht das weglassen, aber zusätzlich noch mehr Fragen stellen, woraus man lernen kann. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass man jetzt mal so ein bisschen auch wieder vorankommen, dass man auch was aus dem Podcast lernen kann und ich dann, erwähnte Social Media, auch ein bisschen mehr draus machen kann, als nur diesen reinen Podcast zu veröffentlichen. So Themen, natürlich das internationale Geschäft, irgendwie das, wo es einfach Weltmeisterschaften und Co. einfach auch viel drüber zu sprechen gibt. Was ich mich auch immer sehr interessiert, sind andere Nationen. Und ich weiß natürlich, dass alle interessiert, wo kann man wie viel Geld verdienen und wie läuft es eigentlich international und wo kann man vom Kegeln leben. Da war ich begeistert, wie viel Wolfgang Blas erzählt hat, dass er da auch sehr offen war. Also bin ich immer sehr dankbar dafür, weil natürlich das auch Themen sind, die dann im Podcast gut ankommen. Aber ich merke auch, dass das natürlich nicht immer gut ankommt. Sehe es aber hier auch journalistisch, dass ich da mal eine Nachfrage stellen muss, aber dann entsprechend auch weitergehe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt dann, ja, wie viele Euro sind es denn jetzt und was macht man denn jetzt da und das stimmt doch jetzt nicht und so. Von daher, also so ein richtiges Lieblingsthema nicht. Dankbar ist die Vergangenheit, aber möchte jetzt auch in der Zukunft arbeiten.
Sehr schön. So, kommen wir zur Frage von Karl-Heinz Schmidt. Der hat folgendes Statement gesagt und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
Ich finde, es ist eine ganz tolle Geschichte und es ist auch sehr interessant, welche Leute du interviewst. Manchmal wünsche ich mir, dass du vielleicht ein bisschen ketzerischer bist, ein bisschen neugieriger, noch mehr in die Tiefe gehst. Derjenige, der gefragt wird, kann ja jedes Mal den Joker ziehen oder Nein sagen. Aber das wäre sicher interessant.
Ja, Kali, der Respekt ist halt manchmal größer. Ich habe es jetzt gerade mit dem Thema Geld auch gesagt. Aber ich nehme das für nächstes Jahr mit, dass ich da ketzerischer oder neugieriger bin. Tatsächlich gibt es keine Episode, bei der ich am Ende 100% zufrieden bin und sage, okay, ich habe jetzt alle Fragen gestellt, die ich hätte stellen können oder die sich im Gespräch auch noch ergeben. 1, 2, 3 Nachfragen manchmal fallen mir leider zu spät ein. Das finde ich aber jetzt nicht super schlimm. Ich habe auch schon 1, 2 Episoden nachträglich nochmal aufgenommen beziehungsweise nochmal Nachfragen gestellt. Ich werde daran arbeiten, für 26 da nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Das fällt mir leider immer mal auch auf, dass ich da an ein oder anderen Stelle nochmal hätte tiefer reingehen können. Aber bei der erwähnten zweiten Folge, Kali, mit dir können wir da ja anfangen. Ich will es mir ja nicht verderben mit den Menschen. Das ist ja immer das, wo ich immer so, okay, kann ich jetzt? Und da bin ich vielleicht immer ein bisschen auch zurückhaltender. Aber mal schauen. Kann ja sagen, es wird ja auch kein schöner Podcast, wenn jemand nur Nein sagen. Aber ich verstehe, was er meint, kann ich nachvollziehen, werde daran arbeiten.
Gut, kommen wir weiter zu Yvonne, die hat folgende Frage.
Gibt es denn auch Fragen, die du nie stellen würdest einer Person?
Natürlich gibt es die Dinge, die jetzt mit dem Kegeln, mit dem Sport und der Persönlichkeit so rein gar nichts zu tun haben oder die, ach, ja, die zwar mit der Person zusammenhängen, aber die dem Gespräch nicht zuträglich sind, also Sexualität oder irgendwas anderes. Also ich habe auch vorhin ja schon erwähnt, auch im Vorgesprächen schon Themen angesprochen und bei dem einen kam tatsächlich zurück, das bitte nicht, weil das vielleicht wieder mehr auffüllen würde oder zu Nachfragen führen würde, die die Person nicht möchte. Und dann verstehe ich das natürlich, dass funktioniert vor allem bei Themen, die jetzt nicht 100% zum 100% zum Gespräch dazugehören oder die jetzt nicht zentral sind, sondern die, ach ja, übrigens, da war mal was, wie bist du da rausgekommen oder wie bist du damit umgegangen, aber das passt schon. Also ja, Fragen gibt's und ich kläre auch im Vorfeld bei kritischen Themen, ob ich das darf. Um auch mal bei Karl-Heinz Schmidt zu sein, bleiben. Mein Respekt war groß, um ihn noch genauer zu fragen, wie das eigentlich mit 2009 gelaufen ist, wo er dann der erfolgreichsten Weltmeisterschaft gehen musste. Aber wie gesagt, es gibt ja vielleicht nochmal eine zweite Episode.
So, dazu eine Frage noch von Manu.
Hättest du wirklich gedacht, dass es 50 Folgen werden?
Nein, hätte ich nicht gedacht. Also tatsächlich ist es das längste Projekt, was ich persönlich privat gestartet habe. Ich hatte schon mal Richtung Fotografie was versucht und so, aber das nie so wirklich auf die Straße gebracht. Also am Anfang hätte ich jetzt nicht mit 50, habe ich gar nicht an 50 gedacht. Und mittlerweile sind es jetzt schon über 50. Also jetzt bin ich, glaube ich, drin und das ist auch so routiniert. Und ich hoffe, dass mir die Themen auch bei 100, 200 Episoden nicht ausgehen. Jetzt wird es im April 3 Jahre. Ich kann sagen, dass ich Manu schon geschrieben habe und ich sage es jetzt auch damit. Tatsächlich, wenn ich mir Druck mache selber oder Tatsachen schaffe, dann mache ich Dinge mehr. Ich hatte nach der ersten Episode einen Anruf bekommen und mir wurde zum Podcast gratuliert und es wurden Fragen zum Podcast gestellt und ich war dann ganz nervös, weil ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich das angefangen und jetzt kommt da noch jemand mit dem Podcast, aber es war dann nicht so. Also dieser Druck funktioniert ganz gut, aber worauf ich hinaus möchte, es wird nochmal eine mit Manu Weiß geben. Ich glaube, da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert, worüber wir sprechen können. Und wird vermutlich vielleicht, je nachdem wie die Saison ausgeht, schon im nächsten Jahr oder dann in den nächsten Jahren auch nochmal viel passieren, glaube ich.
So, die nächste Frage kommt von der Lisa aus der Folge 32.
Auf was bist du bei deinem Podcast besonders stolz?
Auf die Personen, auf das, ja, die Offenheit. Ich renne da offene Türen ein. Renn manchmal zu schnell, könnte auch ein bisschen langsamer machen. Jeder hat Bock drauf, jeder hat Zeit dafür. Da bin ich schon stolz drauf und dass ich nach wie vor auch der Einzige bin, der das deutschsprachig macht. Die Kollegen von Sabok machen es ja im Kroatischen und vereinzelt auf YouTube einzelne Episoden. Die Tore Wolny aus Polen machen auch sehr viel, aber so dieses Thema Podcast und im deutschsprachigen Raum bin ich stolz, dass ich der Erste und bisher der Einzige bin. Also das ist so.
Und was war ein sehr gutes Feedback, das du gerne mit uns teilen möchtest?
Melli Schwarzmann vom SKC Egolzheim hatte mir nach unserer Episode geschrieben, dass sie meine Aussage, die mir tatsächlich sehr spontan gekommen ist, als neues Mantra verwendet, dass der Zeitpunkt für die Kegelbahn jetzt war und wer die Episode gehört hat, wer nicht, der soll sie jetzt bitte noch anhören, dass das natürlich auch die Erstliga-Zugehörigkeit sehr wahrscheinlich gekostet hat, weil natürlich der Vorstand, sie und auch Manu Hassfurter da sehr eingespannt waren und es am letzten Endes dann die Körner auf der Kegelbahn gekostet hat. Und das war echt so ein Feedback, was mich sehr gefreut hat. Und ja, die eine oder andere Nachricht auch von Carly Schmidt freut mich schon, aber die bleiben bei mir.
Was war in der Episode über die Kegelsprache eigentlich ein Aha-Moment für dich?
Jetzt muss ich natürlich sagen, ja, wie viel Zeit sie investiert hat. Also, ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, wie viel ich investiert habe. Ich glaube, sie hat da deutlich mehr und nochmal mehr investiert und vor allem akribisch gearbeitet. Also, ich darf niemandem meine Aufzeichnungen, meine Notizen zeigen, beziehungsweise auch meine Ergebnisse, manchmal etwas hingerotzt. Im Vergleich zu ihrer Arbeit ist es, glaube ich, lächerlich, was ich da an Fragen und wie ich das entsprechend aufbereite. Also so eine Bachelor- und Masterarbeit über die Themen, die sie gemacht hat, war schon so, muss ich sagen, Respekt. Also wenn man das als Aha-Moment sehen kann, dann passt es. Ich habe im Vorfeld auch die Arbeit ein bisschen durchgelesen und quergelesen. Also es war jetzt nicht alles neu in der Episode, aber so dieses, wie sie da rangegangen ist, das ist schon toll und lohnenswert auch, sich damit intensiver zu beschäftigen. Auch da wollte ich eigentlich ein bisschen mehr zu machen, aber vielleicht kann ich jetzt sagen, das mache ich dann 26.
Welche Begriffe hast du jetzt in einem völlig neuen Licht gesehen?
Also es gab Begriffe, wo ich dann gedacht habe, und diese Begriffe waren mir auch lange noch im Kopf, aber die sind mir jetzt nicht mehr im Kopf. Also natürlich die einzelnen Kegelnamen und warum die so hießen oder warum man die so benennt, da stimme ich jetzt auf dem falschen Fuß.
Sei dir verziehen. Dann lass uns weitergehen zur Alina aus der Folge 10. Die hat folgende Frage an dich.
Wie hat sich deine eigene Sicht auf den Kegelsport durch die vielen Gespräche im Rahmen deines Podcasts verändert?
Ich habe vorher nie gedacht, dass wir eigentlich hier am Aussterben sind. Ich meine, ich habe jetzt selber die Kegelschuhe erstmal zur Seite gestellt. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ja, es gibt ja viele. Natürlich, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, die Jugend wird weniger. Es gibt nicht mehr so viele Jugendmannschaften und die Kegler werden älter. Was ich aber halt gemerkt habe, dass es viele richtige und wichtige Personen gibt, die darauf was ändern wollen, was ändern, schon geändert haben und vor allem was ändern können. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ja, natürlich ist vielleicht auch der Respekt, und damit meine ich den Respekt, der mich vielleicht früher daran gehindert hat, Menschen direkt anzusprechen oder gleich direkt mit einem Vorhaben reinzukommen, nicht lang um den heißen Brei rumzuschreden, hat abgenommen, weil ich einfach merke, durch das Feedback, durch die Reaktionen der Menschen, mit denen ich gesprochen habe oder die ich kontaktiert habe, dass es einfach funktioniert. Da kann ich jetzt noch nicht so ins Detail gehen, weil ich jetzt noch nicht ganz genau weiß, wann das passieren wird. Aber das zeigt sich schon, dass ich da eine gewisse Lernkurve oder eine Entwicklung hingelegt habe in den letzten fast 3 Jahren.
Der Frank aus der Folge 45 wird gern Folgendes von dir wissen.
Wer ist derjenige, den du unbedingt noch für deinen Podcast gewinnen möchtest? Aktueller Kegler, ehemaliger Kegler, Verantwortlicher, irgendwer, den du unbedingt noch dabei haben willst?
Da gibt es sehr viele. Ich habe vorhin gesagt, die Liste ist lang. Tatsächlich ist, und das kann man ja auch ehrlich sagen, das Alter immer so eine Rolle, wo ich immer überlege, okay, ich will jetzt nicht 20 Episoden mit verdienten Keglern aufnehmen. Wo man einfach sagt, okay, vielleicht gibt es nicht mehr so viele Chancen. Dieses Spagat ist ein bisschen schwierig zwischen aktuell und ehemaligen Keglerinnen und Keglern. Klar, einer steht ganz oben. Ich habe gehört, hat ihn ja auch im Interview beim Film, dass er ganz gut Deutsch sprechen kann. Aber da müsst ihr noch ein bisschen drauf warten, bis ich ihn habe. Und wer jetzt nicht weiß, wen ich meine, er kann den WM-Film anschauen. Nein, es ist nicht Janosch.
Ja, der Mann kann Marketing. Gehen wir weiter. Corinna hat, wir gehen mal kurz ein bisschen raus aus dem Kegelsport und Corinna hat mal folgende Frage.
Welchen berühmten Sportler außerhalb des Kegelsports würdest du gerne mal interviewen, wenn du die Möglichkeit hättest?
Tatsächlich ist er nicht ganz raus aus dem Kegelsport, aber ein berühmter Sportler, Mehmet Scholl, mein Bruder, hat es versucht. Tatsächlich habe ich, glaube ich, die Handynummer, aber es hat leider nie funktioniert, weil er natürlich mit seiner Jugendzeit da auch ja, der berühmteste Kegler ist, war, glaube ich, auch in ein, zwei Dokus mal, dass er ja beim Karlsruhe und dann in München, glaube ich, auch gekegelt hat. Und ja, ab und zu auch, ich habe mit dem FC Bayern Spielern gesprochen, ab und zu auch mal beim Training war, beziehungsweise Bernd ja auch mit ihm gespielt hat. Und jetzt erfahrene Sportler. Jetzt nicht diesen einen Namen, natürlich, wenn ich jetzt die Chance hätte, Oliver Kahn. Wenn ich jetzt die Chance hätte, eigene Sportlerin, ich will jetzt nicht wie eine Fußballerin sagen, aber mir fällt jetzt direkt kein Name ein. Aber wenn ich natürlich da die Chance hätte, dann würde ich das auch machen, irgendwie im Rahmen des Podcasts mal versuchen, wie das auch ankommt. Und dann natürlich schauen, okay, was kann man von der Person lernen? Ich habe vorhin von dem Apnoe-Taucher, der den Weltrekord aufgestellt hat, 22 Minuten lang die Luft anzuhalten und auch noch andere Rekorde aufgestellt hat. Dazu gucken, okay, was können wir als Kegler denn davon lernen? Das ist natürlich immer sowas, dass es nicht nur ja, fremde Sportarten sind, die ich da erzähle, sondern auch immer den Mehrwert bieten kann, dass der ein oder andere, die eine oder andere vielleicht auch was draus lernen kann.
Kommen wir zur letzten Frage in der Kategorie Podcast, und die kommt von Michael aus der Folge 16.
Ja, wie fühlt es sich denn an, auf der anderen Seite zu sitzen, die Fragen nicht zu kennen, nicht zu wissen, was jetzt kommt und ja, einfach mal selbst zu erzählen?
Spannend und nicht immer einfach, wie die letzte Frage gezeigt hat. Tatsächlich wollte Pazzi ja eine Episode mit mir machen. Ich hatte es ja eigentlich mit ihm besprochen. Dann kam seine Auszeit als DKPC-Jugendvorsitzender und eure Pläne dazwischen. Aber es ist eine neue Erfahrung. Und auch hier hilft mir an manchen Stellen, dass ich einfach reden kann, ohne irgendwas zu sagen oder eine Frage zu beantworten. Aber ja, ist natürlich super spannend und tolle Fragen, mit denen ich mich ja zum Teil noch nicht mal selber beschäftigt habe. Also sehr, sehr cool.
Und da kommt eine weitere interessante Frage von Olli Scholler.
Wenn du den Satz Sebastian Rüger ist aus deiner Sicht vervollständigen müsstest, wie würde er lauten?
Sebastian Rüger ist ein sehr offener Mensch.
Das kann ich bestätigen. Und somit kommen wir jetzt zur Kategorie Seppos Kegelwelt. Und dann schauen wir mal und gehen am Start mit der Yvonne mit der ersten Frage.
Wann hast du mit Kegeln begonnen?
Ja, wann genau, kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Also die Frage, die ich im Podcast immer stelle, könnte ich jetzt nicht genau sagen. Es gibt wohl ein Bild von mir, wo ich noch recht klein war, ich auch blond war, mit der Kugel in der Hand, aber natürlich durch die Eltern eigentlich schon immer auf der Kegelbahn gewesen.
Durch wen bist du zum Kegeln gekommen?
Jetzt verstehe ich auch deine Reaktion, Jens. Wer jetzt den Jens gesehen hat oder nicht gehört hat, er wusste, welche Frage kommt. Na klar, durch die Eltern, wie so viele. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich halt stelle, durch wen es begonnen hat, aber eigentlich war die Antwort immer durch die Eltern. Oder es ist mir auch hängen geblieben durch ein Schild an der Kegelbahn. Also das ist beim Frank, das von den Talentfreien genauer, aber auch so gewinnt man Keglerinnen und Kegler. Aber ich gehe natürlich durch die Eltern.
Gehen wir weiter zu Jürgen.
Wo hast du denn eigentlich gekegelt? Was hast du denn für persönliche Bestleistung gespielt? Deine Erfolge und so weiter. Das würde mich auch mal interessieren.
Naja, ich habe oft am Start gespielt, tatsächlich am Ende. Ich war eher Startspieler, was glaube ich daran lag, dass ich in der Mannschaft immer oft eine sichere Bank war, vor allem nach der Weltmeisterschaft dann im Start raus das auch spielen konnte. Und ich vermute aber, dass Jürgen fragen möchte, welche Vereine. Also angefangen habe ich bei Anne Neune Krupp am Forst. Mein Opa, väterlicherseits, war auch Gründungsmitglied dort. Dann bin ich zum Freien Schwung Krupp am Forst gegangen. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Namen nochmal irgendwo in Kegeldeutschland gibt, die Bezeichnung. Von dort bin ich dann das erste Mal zu Viktoria Bamberg gewechselt. Von dort bin ich dann zum SKK Viktoria Fürth, also aus C wurde K. Da war ich dann 3 Jahre, glaube ich, oder 2 Jahre. Es hat sich ganz gut auch ergeben mit der Ausbildung, die ich dort gemacht habe, und hat auch einfach gepasst. Die Kegelbahn war herausfordernd, das war, glaube ich, auch immer ganz gut. Daher kenne ich auch Matthias Schnetz zum Beispiel. Bernd Klein habe ich dort kennengelernt, der übrigens auch schöne WhatsApp-Nachrichten geschrieben hat zum Podcast. Dann bin ich anlässlich der Weltmeisterschaft 16 zurück nach Bamberg gegangen, weil die damals auch eine neue Plattenbahn hatten. Fürth hatte da ja nicht so die Mittel, beziehungsweise da kam es dann auch glaube ich, durch Wasserschäden dann. Ist ja ein bisschen eine Parallele zu Viktoria Bamberg, auch zu einer neuen Bahn. Aber die hatten ja in Bamberg neu gebaut, das hat dann geklappt. Und ja, dann bin ich da in Bamberg geblieben und habe da viel gespielt. Jetzt mal überlegen, habe ich was vergessen? Nee, habe ich nicht. Die Frage war noch Bestleistung. Ich glaube 661. Und zwar auch das höchste Ergebnis auf 120 Wurf. Also ich habe jetzt nirgendwo im Training oder ähnliches mal höher gespielt. 661 müssten es gewesen sein. Das waren Einzelmeisterschaften Vorlauf auf der Heimbahn. Und das war tatsächlich irgendwie recht kurzfristig da, wenig Aufwärmzeit. Und dann 661 gespielt. Auch einen ganz anderen Wechsel. Es war zwar die Heimbahn, aber quasi den Auswärtsbahnwechsel gespielt. Also das konnte ich dann auch nie wiederholen, diesen Bahnwechsel. Aber ja, 661 müssten es gewesen sein.
Gehen wir weiter zu einer interessanten Frage von Nils von den talentfreien Keglern.
Wie hast du dich vor den Wettkämpfen immer vorbereitet? Was waren deine Rituale oder auch Angewohnheiten?
Ich bin immer recht lange tatsächlich unterwegs gewesen. Also wenn ich jetzt nicht Start gespielt habe, dann bin ich eigentlich wenn die auf die Bahn rausgegangen sind, bin ich in die Umkleide, habe mich umgezogen, bin dann immer laufen gegangen, Musik gehört und bin dann zwar immer noch mal rein in die Kegelbahn, habe noch mal zugeguckt, aber in der Regel war eigentlich die Vorbereitung dann immer beginnend mit dem vorherigen Durchgang, die auf der Bahn waren, oder wenn ich Start gespielt habe, schon immer so eine halbe, dreiviertel Stunde vorher umziehen und dann rauslaufen. Ja.
Sein Mannschaftskamerad.
Ich kann noch was verraten. Ich habe mir Angewohnheit versucht, immer nicht die Hände zu waschen, weil wenn ich mal Hände gewaschen habe, dann habe ich einen halben Liter Pistol gebraucht, um die Kugel halten zu können. Tatsächlich waren da meine Hände durch die Seife und das Wasser immer so glatt, dass ich sie nicht hatte. Und ich hatte einmal, das habe ich erst später begriffen, warum es nicht gelaufen ist, Handcreme dran. Ich habe da grottig gespielt. Das war mal irgendwie Trainingsspiel irgendwo. Und dann habe ich begriffen, ach ja, ich hätte Handcreme verwendet.
Ja, dann lass uns zum Mannschaftskamerad von dem Carlos kommen, und zwar dem Albi. Der hat folgende Frage für dich.
Wie bist du vor den Spielen mit Nervosität umgegangen? Was hast du dagegen getan?
Ich habe sie akzeptiert. Also tatsächlich gab es wenige Spiele und das war aber dann eher im Spiel als davor, dass ich schon nervös war. Ich bin, glaube ich, immer ein bisschen unruhiger dann durch die Bahn gelaufen, aber ich habe sie halt angenommen und jetzt nichts dagegen getan. Ich hätte jetzt auch nicht so direkt wissen können, was ich da tun kann, tun muss. Es hat dann immer funktioniert. Ich kann mir jetzt an kein Spiel erinnern, vielleicht habe ich es dann verdrängt, deswegen Nervosität den Bach runtergelaufen ist. Ja, wahrscheinlich profitiere ich davon, dass mir vieles ein bisschen gleichgültig ist und dass ich relativ ruhig bin. Sei denn, wir stehen in Rostock an der Kamera, Jens. Aber das sind dann so wenige Momente, wo ich wirklich mal auch, wo die Nervosität dann negative Folgen hat.
Okay, gehen wir weiter zu dem Olli, der hat folgende Fragen für dich.
Was war die herausforderndste Situation für dich auf der Kegelbahn und wie hast du sie gelöst?
Aus Ollis Sicht als Mentaltrainer müsste ich jetzt vielleicht eine Story haben und eine tolle Lösung haben, aber tatsächlich auch auf der Weltmeisterschaft, also ich habe da nach den ersten 30 Wurf eigentlich funktioniert und leider nicht bis zum letzten Wurf funktioniert, sonst hätte es am Ende zu Gold gereicht bei der Mannschaft. Aber auch da war irgendwie jetzt nicht so, wo ich sage, ich musste da was lösen. Tatsächlich war ich körperlich so gut drauf und auch vom Spiel her auch in der Vorbereitung, dass das eigentlich gar nicht hätte schief gehen können. Mir fällt keine Situation ein, wo ich sage, das war jetzt wirklich die herausforderndste Situation. Ich habe ein, zweimal Verletzungspause gemacht, um mal auch nochmal einen Bruch ins Spiel reinzubringen. Das kann ich an der Stelle jetzt sagen, aber ob das jetzt da was geändert hat, weiß ich nicht. Das waren zu wenig Situationen. Es gab sicherlich immer mal Phasen, wo ich dann zumindest die richtige Reaktion gezeigt habe. Es hat aber auch Phasen gegeben, wo ich dann halt nach 60 schlechten Wurf nochmal 60 schlechte Wurf draufgespielt hat oder wo es am Ende halt dann nicht gereicht hat für den Punkt. Kann jetzt keine Situation herausheben.
Was war dein größter Moment in deinem Kegelleben?
Eigentlich war der größte Moment, wo ich jetzt auch so spontan nachdenke, jetzt nicht unbedingt die Weltmeisterschaft, sondern das, was vorher passiert ist. Das war die deutsche Sprintmeisterschaft, die erste Ausgabe in Augsburg. Und es war das das Halbfinale? Markus Habermeyer hat es im Artikel danach oder im Bericht für die Zeitung danach auch geschrieben, dass es in die Geschichte eingehen wird. Ich glaube, ich habe gegen Matze Dirnberger dreimal Sudden Victory gespielt. Also das war irgendwie so der Moment, wo ich dann immer noch mal einen draufsetzen konnte und das am Ende dann auch gewonnen habe. Das war schon echt unerwartet und fast emotionaler als die Weltmeisterschaft, weil wir halt in der Mannschaft leider nicht Weltmeister geworden sind. Da haben am Ende die 9 Kegel gefehlt. Was dann passiert wäre, wenn ich dann Bestleistungen gespielt hätte, 6,68 wären das dann geworden. Es wurden nur 6,59 und 9 Kegel haben uns zur Weltmeisterschaft, zum Mannschaftsgold gefehlt. Aber der größte Moment war tatsächlich, wenn ich jetzt mal so überlege, diese deutsche Sprintmeisterschaft in Augsburg.
Kommen wir weiter zu Alina, die hat folgende spannende Frage.
Spielst du lieber selbst oder redest du lieber übers Kegeln?
Ach, eine sehr gute Frage. Ich muss natürlich jetzt sagen, ich spiele natürlich lieber, aber mir fehlt die Zeit. Und seit 3 Jahren bald rede ich lieber ganz gerne übers Kegeln, weil ich da nicht trainieren muss. Beim Kegeln muss ich aber trainieren, damit es körperlich auch hinhaut. Also tatsächlich gerade eher das Reden, weil es auch mit dem Leben besser vereinbar ist. Und irgendwann werde ich aber schon wieder die Kegelschuhe anziehen.
Kommen wir zum Ralf aus der Folge 20. Der hat folgende interessante Frage für dich.
Wann hast du eigentlich zum ersten Mal in deinem Leben erste gelbe Karte bekommen? Welcher Schiedsrichter war es und was für ein Vergehen war das? Das würde uns schon interessieren.
Ich habe natürlich nur versehentlich Karten bekommen. Also klar, Klassiker übertritt. Ich hatte mal eine Phase dabei, wo ich relativ weit rechts aufgelegt habe, wo man diskutieren konnte, ob das jetzt auf der Bohle ist oder daneben. Da weiß ich nicht, ob ich eine gelbe Karte bekommen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich mal für eine Unsportlichkeit was bekommen habe. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Tut mir leid, Ralf. Nee. Übertritt war, glaube ich, das am ehesten. Man muss ja auch sagen, dass die Kollegen von Ralf da auch sehr kulant sind und natürlich jetzt das Thema Jubeln oder Emotionen natürlich auch dulden und akzeptieren. Gibt's, glaube ich, nichts. Wenn sich jemand daran erinnert, bitte melden. Ralf wüsste es bestimmt, aber ich durfte nie unter ihm spielen. Zumindest nicht bewusst. Ich weiß nicht, ob er bei Novigrad 16 schon dabei war. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber weiß ich nur, dass Nikola dabei war.
Gut, gehen wir weiter und zwar zu Julia und Lukas aus der Folge 11. Und da ist die erste Frage.
Wir möchten von dir auch wissen, was dein lustigstes Erlebnis auf einer Kegelbahn mal war.
Die lustigsten Erlebnisse auch im Nachgang. Ich weiß gar nicht, ob ich beide jetzt. Das eine habe ich, glaube ich, miterlebt, weil ich auf der Bahn stand. Und es war lustig, weil wir im Nachhinein darüber gelacht haben. Das andere weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da das so live erlebt habe, aber das haben wir uns im Stream angeguckt. Das hängt mit Werner Fritzmann beides mal zusammen. Markus Habermeyer, wenn er die Episode hört, wird es jetzt schon wissen. Er ist einmal über den Stuhl gefallen, wollte drübersteigen und irgendwie hängen geblieben und lag dann alle Vierer von sich gestreckt. Und einmal ist er vorne irgendwie umgefallen. Also es ging beides zum Glück gut aus. Aber das war irgendwie das, wo wir im Nachgang dann drüber gelacht haben. Als Jugendspieler habe ich mal, aber das war halt eher auch im Training und das kriege ich jetzt nicht mehr so ganz zusammen, eine B-Jugendkugel gespalten. Die habe ich auch noch zu Hause. Die ist einfach in zwei Teile zerbrochen. Da haben natürlich aber auch viele Menschen vorher mitgewirkt. Und das waren so die kuriosesten Momente.
Was war die schönste Figur, was du jemals in deinem Leben weggespielt hast?
Ich habe mal mit der kleinen Kugel eine 9 in die kleine Gasse gespielt. Das war in Bindlach und ich glaube, es ist sogar zweimal passiert. Die waren damals mit dicken Kegel relativ schnell dabei und damals ging die Bahn auch sehr gut. Ich weiß nicht, wie sie jetzt geht. Es war ja auch mal ein bisschen auf und ab. Bei denen liegt Oberfranken bei Bayreuth direkt. Da habe ich mal über die kleine Gasse eine 9 gespielt. Und das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Das war, glaube ich, auf die Vollen. Mein Onkel war daneben, der dann meint, jetzt hört er auf. Also wenn du das siehst, hört er jetzt auf das Kegeln, hat dann nicht mehr weiter trainiert. Aber das war noch zu B-Jugendzeiten. Ich glaube, die Heiligen Drei, also Kegel 4, 5 und 6, habe ich nie geräumt. Es könnte sein, dass ich im offenen 7, also Kegel 4, 5 oder 5, 6 mal geräumt habe. Aber auch das ist mir jetzt nicht so bewusst im Kopf. Klar, Mitte 5 durch und dann rechtes Pärchen, linkes Pärchen. Ich glaube, ich auch einmal von innen gespielt. Aber was jetzt ja so spontan in den Kopf kommt, war die 9 über die kleine Gasse.
Dann geht's weiter mit Peter aus der Folge 37. Er hat folgende Frage für dich.
Hast du einen Kegel, der dich immer besonders genervt hat im Abräumen, der immer etwas stehen blieb und man nicht so gerne hat?
Der rechte äußere war immer so ein bisschen das, wo ich... Links hat dann aufgrund der Erfahrung mit der Hand dann doch immer noch mal ein bisschen funktioniert, aber rechts war dann immer so die Herausforderung, wo ich immer ein bisschen dachte, naja... War jetzt nicht das. Tatsächlich kenne ich die Geschichten, dass man denkt, oh, der hintere, da bleibt immer stehen, aber das kann ich jetzt nicht bestätigen bei mir. Der rechte äußere, also Kegel 6.
Gut, geht's weiter zu Michael.
Wie viel Neuner in Serie hast du selbst einmal gespielt? Und wie viel Neuner in Serie hast du einmal gesehen?
Aufmerksame Hörer des Podcasts auf dieser Episode wissen es. Das waren, ich weiß nicht, ob 5 oder 6 in meinem Spiel gegen Auma, gegen Daniel Dietz. Und letzten Endes haben dann die auch das Duell entschieden, auf Bahn 2 damals. Und live, was ich gesehen habe, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Mit Manu Weiß habe ich darüber gesprochen. Tatsächlich hat er relativ kurz vor der Aufnahme der Episode, das habe ich, glaube ich, auch sogar erwähnt, 7-9er am Stück gespielt, glaube ich, damals gegen Lukas Funk noch Friedrichshafen. Aber die habe ich jetzt nicht selber live gesehen, sondern im Nachgang nur im Video. Und daher, sorry Michael, die Frage kann ich nicht abschließend beantworten.
Kommen wir zur Anna mit folgender Frage.
An welches Spiel erinnerst du dich liebend gern zurück und warum?
An welches Spiel ich mich zurückerinnere, ist ja der Mannschaftswettbewerb bei der Weltmeisterschaft, weil das einfach nach den ersten 30 Wurf so flüssig lief, weil es einfach ein tolles Gefühl war. Ich habe eigentlich nicht nachgedacht. Und ansonsten gab es sicherlich einige Momente oder Teile eines Spiels, an die ich immer mal zurückerinnere. Oder kommt jetzt ein Spiel, da ging es um den Abstieg aus der zweiten Liga in Fürth, beziehungsweise um den Klassenerhalt. Wir haben daheim gegen Mainz gespielt, Domi Gubitz und ich vorne drin, wir haben beide 0-2 hinten gelegen und eigentlich von den Kegeln schon sehr, sehr viel Rückstand gehabt. Und dann haben wir am Ende noch das Ding gezogen. Ich habe, glaube ich, fast 3,40 gespielt. Er hat knapp seinen Punkt gemacht, ich dann doch recht deutlich mit dem Ergebnis noch. Also das sind schon so Momente, die natürlich hängen bleiben, aber letzten Endes die Weltmeisterschaft und da der Mannschaftswettbewerb. Ich tatsächlich an den Tandemwettbewerb mit Domi Kunze beziehungsweise das Einzelfinale habe ich nicht mehr so viele Erinnerungen, aber so der Mannschaftsergebnis. Da weiß ich auch, dass ich im letzten Durchgang auf die ersten 10 Wurf 2x2 gespielt habe. Auch so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, ein paar Kegel mehr und das hätte dann schon vielleicht am Ende zu mehr gereicht. Aber gut, es ist, wie es ist und passt.
Dann kommen wir wieder zum Michael, der folgende Fragen hat.
Hi Sebastian, du hast ja längere Pause gehabt, eine Kegelpause. Und da würde mich schon mal interessieren, gehst du noch mit den gleichen Ambitionen wie früher auf die Kegelbahn oder kegelst du jetzt noch just for fun? Ja, wie ist es? Erzähl doch mal, bist du noch der ambitionierte Kegler und kannst oder hast du vielleicht Ziele, die du erreichen willst?
Tatsächlich gehe ich mit ähnlichen Ambitionen an die Sache ran und es ist auch das Problem, warum ich es jetzt gerade eben wieder nicht mehr mache, weil ich einfach merke, dass es nicht funktioniert, weil ich nicht so viel investieren kann und nicht mehr aus dem Bestand schöpfen kann, wie es vielleicht am Ende der Karriere bis jetzt war, weil ich da einfach nicht mehr so viel in das Training investieren konnte und jetzt auch wenig investieren kann. Und da merkt man einfach, dass ich raus bin, dass ich raus war und es jetzt noch ein bisschen braucht, bis ich dann nochmal einen Angriff starten kann und werde.
Der Manu hat dazu auch noch eine interessante Frage.
Warum hast du eigentlich das Kegeln aufgehört?
Der läuft ja immer noch. Warum ich aufgehört habe? Naja, es kamen viele Sachen zusammen. Also wir standen kurz vor der Geburt unseres zweiten Kindes. Sollte auch so September, Oktober rumkommen. Und irgendwie hat mich dann gemerkt, naja, eigentlich wollte ich schon nochmal andere Dinge tun. Ich habe dich dann besucht, Jens. Wochenenden sind halt dann immer voll und alles immer auf den Sonntag schieben oder Urlaub zu nehmen, um dann solche Besuche wie bei dir zu machen, ist halt auch irgendwie schade. Außerdem dachte ich, naja gut, wenn ich jetzt dann das Kegeln anfange, die Saison starte und dann rückt die Geburt näher, meine Frau kann ja dann auch nicht alles machen mit der Großen und immer nur auf Oma, Opa verweisen, ist halt auch nicht so das, was sich gut angefühlt hat. ich wollte, wie gesagt, Dinge noch machen, die ich dann noch gemacht habe, die ich auch am Wochenende dann gemacht habe. Und es hat dann auch einen Bruch in Bamberg gegeben. Ich war ja sehr gerne in der zweiten Mannschaft, weil ich da einfach auch mit dem Aufwand, den ich jetzt mit einem Kind fahren konnte, Fahrtstrecke nach Bamberg war und vielleicht auch ein bisschen mit meinem Schweinehund, der dann größer war als die Motivation, da nochmal mehr zu investieren, hat es mit der zweiten Mannschaft gut funktioniert, auch menschlich top war. Und da gab es einen Umbruch, was dazu geführt hat, dass es irgendwie an vielen Fronten sich verändert hat. Und ich sagte, okay, ich mache jetzt eine Pause. Und dann bin ich jetzt auch nicht mehr so schnell zurückgekommen. Tatsächlich habe ich mal mit einem gesprochen, er hat gemeint, ja, wenn man mal raus ist, dann kommt man nicht mehr so schnell zurück. Ich bin nochmal zurückgekommen, jetzt in Scheuerfeld, bis 24, 25 Spiele gemacht. Das hat auch Spaß gemacht, auch menschlich gepasst. Aber da habe ich einfach gemerkt, dass ich es nicht mehr so machen kann, wie ich es früher gemacht habe. Ich will jetzt nicht gleich wieder Bayernliga oder Bundesliga spielen, aber da geht es mir eher darum, wie viel Aufwand ich investieren kann und muss, damit es auch irgendwie körperlich funktioniert. Ich habe Phasen dabei gehabt, wo ich die Woche über gebraucht habe, um irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Meiner Woche wieder zu spielen und diese Spirale, die konnte ich irgendwie nicht durchbrechen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich bringe die Saison zu Ende. Es sind leider abgestiegen. Und ich hatte es auch noch mal auf der Hand, zumindest dieses Spiel zu gewinnen. Ob wir dann am Ende der Saison drin geblieben wären, das war nicht ganz klar. Aber es wäre zumindest dieser eine Punkt. Das waren dann, glaube ich, im letzten Spiel 5 Kegel, die uns gefehlt haben. Aber gut. Mal gucken, was die Zukunft bringt.
Kommen wir zu Manuel. Der hat folgende Frage für dich.
Mich würde interessieren, welche deine 6 sind, mit denen du, wenn du dir mal wieder die Kegelschuhe schnüren würdest, mit denen du gerne auf der Bahn stehen würdest.
Manuel Lallinger, weil das heißt, der würde wieder kegeln. Das war schon ein großer Verlust. Dann Tom Schneider, weil ich einfach schon immer fasziniert war und er auch diese Anlauf hat. Ich gehe mal davon aus, dass er 5 Spielerinnen und Spieler meint, weil ich bin ja Nummer 6. Bei den Frauen Anna Müller, weil wir auch in der Jugendnationalmannschaft uns immer mal begegnet sind. André Roos, haben viel und lange zusammen trainiert. Daniela Kicker, weil es auch schade ist, dass sie nicht mehr kegelt. Und es auch heißen würde, dass sie nochmal die Kegelschuhe anzieht.
Schön. Da du Anna gerade angesprochen hast, kommt jetzt mit einer ähnlichen Frage.
Mit welchen Spielern, mit welchen 3 Spielern oder Spielerinnen würdest du liebend gern mal in einen Durchgang beziehungsweise 120 Wurf als Wettkampf spielen?
Mit wem ich gerne auf der Bahn stehen möchte? Natürlich Vimos Savaku ist so ein Spieler, ich glaube, das gehört dazu, wenn man Kittel begeistert ist, dass man mit ihm auf der Bahn stehen möchte. Christopher Wittke, haben viel Quatsch gemacht früher. War auch immer ganz schön. Bayernliga-Zeiten und bei Viktoria Bamberg. Und die andere Person, Jürgen Fleischer. Ich mache auch keinen Handstand am Ende, versprochen.
Ja, da du ja Christopher Wittke gerade angesprochen hast, würde ich sagen, darf auch die nächste Frage stellen.
Würdest du lieber in einer Mannschaft spielen, wo du wirklich jedes Spiel spielst, aber dafür müsstest du nach jedem Spiel in Staffelstein duschen? Die alte Anlage, die Dusche, ich denke mal, du weißt, wovon ich spreche. Oder würdest du lieber bei einer Mannschaft sein, die nach jedem Spiel immer eine dicke Kabinenparty macht, du aber immer nur der Ersatzmann bist?
Vorweg, von was spricht der denn da?
Das ist eine fiese Frage. Ich wollte auch noch mal kurz einordnen, dass ich die Reihenfolge nicht kenne, dass das wirklich reiner Zufall ist. Also, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich fast 2 Meter bin. Kegelbahn in Staffelstein kann viel erzählen. Die Dusche entsprechend auch. Also ich spiele lieber. Und dann würde ich, glaube ich, die Dusche in Staffelstein vorziehen und selber eine Kabinenparty machen.
Gut, nehmen wir so an. Dann hat der Mega von den talentfreien Keglern auch noch eine schöne Frage für dich.
Und zwar, wenn wir ein Turnierplan unter eine Auswahlmannschaft auflaufen soll, würdest du da für das Turnier zur Kugel greifen?
Wie war das? Ich darf die Aussage verweigern, wenn ich mich selber belaste. Also es wird mir wehtun, aber natürlich, wenn ich eine Einladung bekomme und von den Talentfreien, dann würde ich zur Kugel greifen. Schon allein, um das zu unterstützen. Aber ich hoffe, dass dann viele kommen oder dass zumindest dann ein Video für Insta rausspringt. Ich gönne mir den Muskelkater danach.
Sehr gut. Das haben die Mannschaftskameraden von den talentfreien Keglern gehört. Also die Einladung ist raus, würde ich sagen. Gut, kommen wir zur nächsten Frage und zwar vom Olli Scholler.
Gibt es etwas, das du vom Kegeln mental in dein Berufs- oder Privatleben übertragen konntest?
Also andersrum glaube ich schon. Meine Ruhe, die natürlich nicht immer da ist, aber gerade in stressigen Phasen, ich vielleicht manchmal auch zu ruhig bin. Aber vom Sport jetzt in das Berufsleben, natürlich könnte ich jetzt sagen, ich bin super fokussiert und habe ein Ziel und arbeite darauf hin. Stimmt leider nicht. Ich glaube schon, dass ich auch durchaus, das kann mein Papa bestätigen, manchmal Potenzial habe liegen lassen. Also von daher hätte es mir gut getan, Dinge mitzunehmen, beziehungsweise da auch mehr herauszuarbeiten, was ich auf der jeweils anderen Seite gebrauchen kann. Irgendwie letzten Endes ist es so diese Einstellung, irgendwie das Gefühl oder der Glaube, dass es am Ende dann doch irgendwie gut wird. Und das trägt mich auch auf beiden Seiten, also beim Kegeln in der Vergangenheit und auch beim Podcast zu sagen, okay, es wird schon irgendwie klappen, es wird schon irgendwie funktionieren. Das kann ich aber jetzt nicht eindeutig sagen, aus welchem Teil meines Lebens das kommt.
Gut, gehen wir weiter zur Yvonne.
Machst du nebenbei noch anderen Sport außer Kegeln?
Wäre gut, wenn ich jetzt sage ja, aktuell aber eher nein und auch während des Kegelns klar, das Laufen war Teil des Ganzen. Gerade um 2016 rum war es ein sehr großer Teil. Ich hatte mich im Handball versucht, mal im Basketball. Aber die Zeit, die ich ins Kegeln investiert habe, war immer zu viel. Und irgendwie war es dann doch bequemer, bei dem Sport zu bleiben. Und wenn man das auch mal ein bisschen rekapituliert, war eigentlich auch wenig Zeit, da noch irgendwas nebenbei zu machen.
Gut, dann habe ich jetzt die letzten drei Fragen von Seppus Kegelwelt. Und zwar kommen die von Karl-Heinz Schmidt. Und dann gehen wir mal gleich zur ersten.
Genauso kann ich mich gut erinnern an euer Thema Jugend forscht. Wo hast du das ganze Gerät, was ihr damals aufgebaut habt? Das war auch zu meiner Zeit. Steht das in der Garage oder gibt es das gar nicht mehr?
Das bringe ich zur Aufnahme der zweiten Episode mit, Carly. Dann können wir das mal aufbauen. Das steht bei meinen Eltern im Keller unter der Treppe. Das war ein Holzgestell, um Kugeln ohne Drall runterlaufen zu lassen. Man kennt es von Rolli-Keglern, Rollstuhlfahrern, die kegeln, dass man so eine Schiene hat. Das war ein Holzkonstrukt, was der Schreiner aus dem Dorf gebaut hat. Zum Thema Jugend forscht, machen wir irgendwann noch was anderes. Es ist ein weites Feld, eine lange Geschichte, aber dieses Gerät steht tatsächlich nur im Keller und vielleicht können wir ja mal ein Foto noch veröffentlichen.
Was wird mit deinen Kindern? Werden sie Kegler oder eine andere Sportart?
Da muss ich mit meiner Frau noch sprechen. Also begeistert sind sie schon, zumindest auf jeden Fall die Große, die hat es schon bewusster wahrgenommen. Aber dadurch, dass ich selber gerade nicht auf der Kegelbahn unterwegs bin, halten wir es wieder noch etwas fern. Mal schauen. Sie werden auf jeden Fall noch einiges ausprobieren dürfen und können. Die Große ist jetzt 5, mit dem Juli 6. Und der Kleine ist im November 3 geworden. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wenn sie Kegler werden, schicke ich sie mal bei dir vorbei.
Ich kann mich noch gut erinnern an eine Zeit, als du in den Kader gekommen bist. Dann hat man mir gesagt, als Bundestrainer, da gibt es einen langen Sportler, der ein Großer werden wollte. Ja, meine Frage, die du vielleicht beantworten kannst, warum bist du kein Großer geworden? Das kannst du allen mal erzählen.
Weil ich, wie ich vorhin erwähnt habe, an vielen Stellen das Potenzial habe liegen lassen. Und ich hätte nach der WM 2016 weitermachen müssen. Neben der Kegelbahn, Rumpf, Rückenmuskulatur, aber es war dann irgendwie die Luft nicht raus direkt, aber ich habe einfach nicht weitergemacht und habe mich dann immer weiter von dem Optimalen von entfernt. Also ich hätte da einfach weitermachen müssen. Vielleicht war das Leben neben der Kegelbahn dann irgendwie spannender. Dieser Spagat und den Einfluss Richtung Wochenende, das ich ja auch dann erwähnt hatte, war immer so ein bisschen schade, dass dann auch das Privatleben ein bisschen darunter gelitten hat. Und da habe ich mich leider immer ein bisschen davon, immer weiter davon entfernt. Vielleicht wäre dann ein Großer aus mir geworden. Groß bin ich ja. Aber ich habe meinen Frieden mittlerweile damit gefunden, dass es jetzt so ist, wie es ist.
Schöne Worte, und damit gehen wir jetzt immer zu den allgemeinen Kegelfragen, die dir gestellt worden sind. Und dann fangen wir an mit unserem Ralf.
Kannst du dich noch genau daran erinnern, bei welchem Wettkampf du live dabei warst, wer, wo und wann an sein höchstes Ergebnis gespielt hat? Das würde uns mal interessieren.
Uns meint er seine Schiedsrichter, die neben ihm stehen auf dem Video, für die, die den Podcast hören. Muss man ja mal erwähnen. Ja, das Ergebnis, ich glaube 7:28 waren es, Wilmos Zawako in Dettenheim, da war ich auf jeden Fall dabei. Daran kann ich mich noch bewusst erinnern. Live war ich natürlich jetzt auch bei der Weltmeisterschaft 2025. Vor kurzem habe ich es an einer Stelle gesagt, ich weiß nicht mehr genau, warum ich 2015 nicht in Bayreuth dabei war. War ja eigentlich, oder in Speichersdorf, war ja eigentlich nicht weit weg von mir. Das fehlt so ein bisschen. Ich war beim ersten Besuch in Zerbst als Zuschauer, hat Markus Gerdau fast eine 200er Bahn gespielt. Das war auch so ein Erlebnis, das ich nicht vergessen werde. Das waren, glaube ich, 198 oder 96. Und ansonsten war ich mal bei derselben Straße dabei, das habe ich, glaube ich, auch erzählt, als Viktoria Bamberg gegen Altmünchen damals in dieser Playoff-Runde der deutschen Mannschaftsmeisterschaft in der Bundesliga gespielt hat. Das war auch so eine Faszination, dieselbe nah und dann 1080 und so. Das war ja fast Standard, diese hohen Ergebnisse bei den Spielern, die dort waren. Ich habe die fast 600 von Matze Weber auf 100 Wurf live gesehen bei der deutschen Meisterschaft. War das 2009? Ich glaube 2009 in München. Das waren so die prägendsten Wettbewerbe, an die ich mich erinnern kann, bei denen ich live dabei war.
Gut, dann geht's weiter zu Karl-Heinz Schmidt mit folgender Frage.
Was zurzeit läuft mit den Medien, mit der Öffentlichkeit, das weißt du, da bist du die Ausnahme. Mir gefällt das zum Beispiel weniger, wenn die von der Kegelbahn die Wettkämpfe übertragen werden. Wie siehst du das? Das ist mir zu wenig. Da fehlt die Moderation, da fehlen die Kommentatoren. Nur angucken, weil ich den Sportler kenne, ist also sehr langweilig.
Ja, ein super spannendes Thema, diese Livestreams. auch ein Thema, das ich ja schon einmal versucht habe einzuordnen von offizieller Seite mit Michael Hohlfeld. Ich finde es prinzipiell gut, dass sich Clubs daran wagen, das machen, das versuchen. Es sorgt dafür, dass auf Social Media auch deutlich mehr kuriose Momente sind. Jamie mit den Kegel-Memes ist da ein sehr gutes Beispiel. Ohne Streams würde das nicht funktionieren. Ich weiß, Carly, dass das jetzt nicht so deine Welt ist, beziehungsweise dass sich das vielleicht nicht abholt, weil es eine andere Generation ist. Aber in erster Linie begrüße ich das, dass es dadurch mehr Sichtbarkeit gibt und mehr Untersichtbarkeit im Keglerkreis. Und prinzipiell glaube ich, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, technisch eine Moderation oder eine Kommentatoren ist ein Riesenaufwand. Da überlege ich auch, was ich erreichen kann. Das reizt mich auch sehr, da zu moderieren, zu kommentieren. Mal schauen, was sich da noch so tun wird. Ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial. Dann auch gerne mit dir, Carly. Was hast du in 2017 ja vorhin gemacht? Und das hast du mir auch bei der Podcast-Aufnahme gesagt, dass du da wieder dabei wärst. Ich hoffe, dass wir das mal zusammen machen können. Aber ich verstehe, was du meinst, dass es schon sehr langweilig sein kann. Ich frage mich halt immer, dass die Zielgruppe ja eigentlich selber auf der Bahn steht, was so ein bisschen schade ist. Und dass Weiterentwicklung da sehr schwierig ist. Es gibt jetzt einige Beispiele, die auch mal den Zuschauerraum zeigen, auch mal von vorne den Anlauf über eine zweite Kameraperspektive. Es ist halt super schwer, unseren Sport irgendwie in einen 16:9 in einen Standard-Fernsehbild reinzubringen, weil wir eher in die Länge spielen und mit statischen Kameras das extrem schwer ist. Bei Weltmeisterschaften finde ich es gut, wenn aber trotzdem auch Menschen kommen. Aber ja, ich schaue auch nur Ausgewählte und dann vielleicht auch mal eher Real Life statt wirklich live Spiele. Ich verstehe das ja. Aber wir müssen was tun, wir müssen vorankommen und wenn man es nicht versuchen, dann werden wir es auch nicht weiterentwickeln. Und wenn wir Highlights setzen können, dann sollten wir das tun.
Die Bahnbauer geben sich im Moment sehr, sehr große Mühe mit den Automaten. Das sind ganz tolle Automaten. Unsere Sportler können meistens nur Sportprogramme einstellen. Das ist leider schade. Wie stehst du zur Meinung Vierermannschaft und auch dem Spiel Mann gegen Mann, dass also gegen jeden Spieler einmal spielen könntest? Das wäre bei vier Mannschaft möglich, egal ob 120 Wurf oder eventuell sogar 80 Wurf.
Es ist, zwei Herzen schlagen da in meiner Brust. Ich habe den Umstieg von 100, 200 auf 120 Wurf mitgemacht und habe eigentlich jetzt auch gerne 200 Wurf gespielt. Ich habe es da sogar mal geschafft, noch 1000 zu spielen. Waren nur wenige Jahre, wo ich da wirklich auch auf dem Niveau war, auf der Bahn unterwegs war, wo ich das spielen konnte. Aber natürlich ist das alles sehr lange, was wir da tun. Im Gespräch mit Lothar Müller war es ja jetzt auch, dass es durchaus Initiativen, Gedanken gibt, es zu verkürzen. Ich bin der letzte deutsche Meister, glaube ich, zumindest in der U23 geworden, der noch das Finale gespielt hat gegen Dominik Kunze damals. Also quasi das Finale ausgespielt wurde, ein Duell und nicht das, was aktuell gespielt wird, was das Ganze um ein Spiel verkürzt und 120 Wurf verkürzt, dass im Halbfinale quasi schon alle gegeneinander spielen. Ist, glaube ich, gewöhnungsbedürftig. Das ist was man wo man sich auch darauf einstellen muss. Ich fand es eigentlich cool, nochmal dieses Finale, so dieses Endspielcharakter zu haben. Aber wenn es dem Sport gut tut und uns voranbringt, das zu verkürzen, dann ja, allerdings sollten wir aufpassen, dass wir nicht irgendwann nur noch 3 Wurf machen oder 10 wie beim Bowlen, dass auch wirklich der Charakter des Kegelns bestehen bleibt. Aber es muss sich, denke ich, nochmal was tun, um auch für die Medien interessanter zu werden. Letztendlich, wenn es dann aber auch nicht der Schlüssel zu mehr Sichtbarkeit ist, da muss man sich hinterfragen, ob es dann wirklich auch dabei bleiben muss. Also ich glaube, jeder spielt gerne, jeder würde 300 Wurf spielen, wenn er es körperlich hinkriegt, weil es einfach so viel Spaß macht. Und das noch weiter zu reduzieren, da muss man wirklich mit Feingefühl, Fingerspitzengefühl rangehen. Aber man muss es mal probieren, man muss es durchdenken und vielleicht auch mal, ja, vielleicht machen die Talentfreien ja so ein kurzes Turnier, dann tue ich mir auch leichter.
Dann kommen wir zu Corinna von der Folge 39.
Gibt es irgendeine lustige Geschichte, die du mal auf der Kegelbahn erlebt hast und die du uns nun erzählen möchtest?
Also es gab natürlich mal Phasen oder ja, es ist jetzt ja, ja im Ländervergleich damals hat Daniel Hitzke, glaube ich, einfach mal die Kegel auf der anderen Bahn abgeräumt, weil er irgendwie die Kugel verloren hat und die dann dreimal gesprungen ist über die Bahn auf die andere Bahn rüber und dann die Kegel dort getroffen. Das sind immer so kuriose Situationen, aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Wenn mir noch was einfällt, mache ich noch ein Video und stelle es online.
Dann geht's weiter mit dem Thorsten aus der Folge 18 und ich finde das eine interessante Frage.
Und was in unserem Gespräch natürlich ein riesengroßes Thema war, wie stehst du, beziehungsweise hat sich irgendwas zu deiner Einstellung zur Inklusion verändert, beziehungsweise wie geht es da voran?
Natürlich, das Thema Inklusion ist wichtig. Ich hatte auch schon mal ein Praktikum in der Behindertenarbeit gemacht. Also super wichtig, die Menschen da mitzunehmen und die auch im Sport reinzunehmen. Aber so richtig bewusst, das ist mir erst durch den Podcast geworden, was es da eigentlich für Projekte gibt, was da passiert. Und dass es natürlich sehr wichtig ist. Ich hoffe, es geht da noch weiter voran und es finden sich noch mehr Freiwillige und Verrückte, die das auch unterstützen, weil gerade da brauchst du ja die Menschen und da reicht es nicht ein Trainer für 10 Personen. Ich glaube, da brauchst du schon mehr und vor allem die, die sich auch mit der Arbeit, mit den Personen auskennen und auch klarkommen, um denen auch das Kegeln zu ermöglichen. Weil ich glaube, gerade da und bei Kindern sieht man ja nochmal mehr die Begeisterung für den Sport und die sich dann freuen, wenn hinten 6 Kegel fallen. Also das ist ja das Wichtige, wenn es entsprechend gerade Behinderung ist oder Art der Behinderung ist. Und ansonsten auch mit Roland Bartelt, Episode 16, glaube ich, vielleicht kommt er jetzt auch noch, wäre eine gute Serie, wenn er jetzt dann kommt. Aber ja auch immer noch Kontakt, der ja da auch sehr umtriebig ist mit Nationalmannschaft, Nationalkader und Erfolgen und internationalen Turnieren.
Der Michael kommt jetzt.
Wir haben uns in Ungarn gesehen und ich habe gesehen, was du dort alles so unternommen hast und wo du alles nachgeguckt hast hinter die Kulissen. Und mich interessiert mal, was für dich das bemerkenswerteste Erlebnis bei den Weltmeisterschaften war, vielleicht auch unabhängig davon, was man im Podcast hören wird oder vielleicht im Video sehen wird.
Die Frage wurde aufgezeichnet vor dem Oktober. Bemerkenswertestes Erlebnis war, weil ich es noch nie so bewusst erlebt habe, ich habe es aber auch schon gesagt, nach dem Finale dann draußen zu stehen, mit den Menschen, mit den Fans, mit den Spielern und Spielerinnen zu reden und so diese Atmosphäre, diese Lockerheit ja zu erleben, wo dann Trikots wild getauscht werden oder dann Wilmos Zawago mit dem deutschen Nationaltrikot kommt, was er natürlich wieder zurückgetauscht hat. Ich glaube, das muss man an der Stelle sagen, dass das natürlich immer alles dann auch wieder an Ort und Stelle zurückkommt. Mich ärgert es ein bisschen, dass das technisch mit den Schiedsrichtern nicht hingehauen hat. Ich hatte ein langes Interview mit Ralf Westhaus geführt, dem ich auch sehr dankbar bin, dass sie mich da so unterstützt haben, mir die Freiheiten gegeben haben, ich bei ihnen auch Sachen laden konnte, Akkus und Ähnliches. Und natürlich die Atmosphäre in der Kabine, wo ich dann fast schon mich unwohl gefühlt habe, da im Eck zu stehen und zu filmen, aber auch da die Freiheiten von Timo, von Olli und den Männern auch bekommen habe, mit reingehen zu dürfen. Also das waren so die drei Momente, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und ich habe aber auch noch viele Sachen entdeckt, um nochmal was zu machen, eins draufzusetzen. Und das werde ich jetzt mal gucken, wann und wie, an welcher Stelle das passieren wird, weil ich finde, auch da, der Aufwand ist groß, da muss man viel machen, aber wir müssen da was machen, um da auch Sichtbarkeit herzukriegen.
Da passt die Frage von der Lisa, glaube ich, ganz perfekt.
Welche Entwicklungen in unserem Kegelsport verfolgst du mit besonderem Interesse?
Ja klar, zum einen das Thema Medienarbeit, um auch da up-to-date zu sein und vielleicht auch Einfluss nehmen zu können, weil ich zwar nur eine technische, aber auch eine journalistische Ausbildung habe, Mediengestalter, Bild und Ton, weil ich auch bei Medien gearbeitet habe und mich das schon interessiert, was man da alles machen kann. Also die Entwicklung sehe ich und vor allem auch das, was die Bahn, was für den Bahnen gerade passiert. Tatsächlich ist das Thema Bahnen, das habe ich ja noch nicht angeschnitten in 3 Jahren, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich es machen soll. Jetzt in Ungarn war der Bahnbauer klar, aber ich möchte jetzt da auch keinen bevorzugen, dass ich sage, okay, ich fange jetzt mit Pauli an und am Schluss kommt dann Funk oder Alborn oder Waldauer oder was es auch noch dazwischen gibt, ProTec und Co. Da muss ich mir nochmal genau Gedanken machen, aber das werde ich auch in 26 angehen, dieses Thema Kegelbahnbau. Letzten Endes ist, glaube ich, der Bau ähnlich. Die Vorteile, die USPs der einzelnen Bahnbauer, weiß ich nicht, wie weit sie die erzählen werden, aber ich glaube, jeder hat auch eine Geschichte, die man erzählen kann. Aber welche Reihenfolge ich das mache, mal schauen.
Was macht für dich eigentlich den Reiz des Kegelns aus?
Naja, letzten Endes nach jedem Ergebnis, nach jedem Wurf zu sehen, okay, wie gut warst du, jedes Spiel vergleichbar mit jedem Spieler, mit jeder Spielerin sich vergleichen zu können und entsprechend auch eine Entwicklung zu sehen, das Thema konzentriert, Konzentration anzugehen und es selber in der Hand zu haben. Ich glaube, es gibt wenig Sportarten, wo man es so wirklich selbst in der Hand hat. Natürlich, man kann immer seine eigene Rolle gestalten bei Mannschaftssportarten, was auch, glaube ich, ein bisschen jetzt ein Unterschied zur Leichtathletik ist, dass man trotzdem ja ein Team ist und am Ende gemeinsam gewinnt. Die Leichtathletik als Beispiel kannst du ja auch selber gestalten, aber dann gewinnst du Gold, Silber oder Bronze oder Staffel, okay, oder auch beim Biathlon. Aber trotzdem diese Mannschaft zu haben, das Mannschaftsspiel zu haben, das direkte Duell bei 120 Wurf, das ist schon das, was mich daran reizt und was mich auch reizt, in dem Sport weiterzumachen oder in der Community weiterzumachen, ist einfach, dass es, glaube ich, wenig Sportarten gibt, wo Weltmeister einfach neben dir trainieren. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir deutlich mehr vor anderen Sportarten sind.
Gut, dann lass uns mal in die Zukunft schauen. Und ja, fangen wir mal an mit einer Frage von dem Thorsten.
Was mich als Dreibahnspieler natürlich brennend interessiert, hast du oder wirst du in naher Zukunft Kontakt zu den anderen Bahnarten haben? Und oder hast du selber schon mal die anderen Bahnarten gespielt?
Nein, ich habe sie noch nie gespielt, zumindest nicht so die bewusst. Als Jugendlicher im Urlaub einmal irgendwo Nord- oder Ostsee hatten wir das mal gemacht, aber daran kann ich mich nicht mehr so erinnern. Ich habe Kontakt und werde das auch nächstes Jahr intensivieren, da auch mehr darüber zu machen, auch da zu lernen. Und auch da finde ich, jede Sparte, jede Bahnart hat seine Vorteile, von denen man lernen kann. Aber da wird auf jeden Fall was kommen.
Geht's weiter mit dem Robin?
Machst du noch weitere Dokumentationen, so wie zur WM, weil die war wirklich spitze?
Die Zeit ist da ein wesentlicher Faktor. Jetzt ergibt sich nächstes Jahr zweimal die Gelegenheit, ein großes Turnier ein großes Event in Deutschland zu begleiten. Also ich spreche davon 27, Champions League-Finale in Bautzen. Das hat 25 in Mörfelden leider nicht funktioniert, sonst wäre ich da schon vor Ort gewesen und hätte ein bisschen mitgewirkt. 27 in Bautzen stand jetzt und dann natürlich die Weltmeisterschaft in Rossitz. Ich habe großen Respekt vor der Wiederholung des WM-Films. Natürlich reizt es mich, auch da nochmal eins draufzusetzen und auch diesmal mit dir zu arbeiten, Jens. Aber das muss wohl überlegt sein, weil ich dann schon den Anspruch habe, auch was zu verändern. Ich werde mich damit mal auseinandersetzen, was man da noch machen kann. Ideen habe ich zahlreiche. Vielleicht auch mal ein Porträt zu machen. Sportdokus boomen ja gerade. Also angefangen über die ARD, die hochgelobte ARD-Doku mit mehreren Episoden zum Thema 1860 München. Jetzt gibt es was über das Skispringen. Es gab rund um den HSV-Aufstieg eine Sportdoku, die ich in Ausschnitten und zum Teil auch komplett gesehen habe. Natürlich juckt es, reizt es. Ich weiß auch, was da für Arbeit drinsteckt. Und es ist der Punkt, wo es dann immer schwierig wird. Weil wir natürlich zum einen in Deutschland verstreut sind und zum anderen ich ja noch einen anderen Job habe. Aber vielleicht gelingt es mir ja irgendwann mal, auch mit dem Podcast mehr Geld zu verdienen. Das ist leider immer mit Werbung verbunden. Auch eine Sache, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich mir damit gern Gefallen tue. Und am Ende des Monats wird es jetzt nicht die Welt sein. Also ich werde jetzt nicht meinen Hauptjob kündigen können, um dann nur einen Podcast zu machen. Aber das ist so eine Abwägungssache, wo ich schon überlege, mehr Zeit zu bekommen für den Podcast. Ist das bei uns natürlich im Leben auch mit Geld verbunden. Mal schauen, wie sich es nächstes Jahr, also 26, entwickelt. Ich habe jetzt erstmal noch ein, zwei andere Ziele für 26, um da einfach das Vorhandene besser zu nutzen und da auch wieder mehr Regelmäßigkeit reinzubekommen. Vor dem WM-Film, was ja auch angesprochen wurde, war es jetzt sehr ruhig. Jetzt auch bis Ende des Jahres war es sehr ruhig, also da wieder regelmäßige Episoden rauszubringen, weil so bleibt er am Leben, so funktioniert das. Und ja, ich würde gerne Robin, muss aber schauen, dass es zeitlich irgendwie machbar ist und vor allem es war natürlich auch vielleicht abschließend noch die Übernachtung und alles, die Technik, ich habe noch Technik ausgeliehen. Es war dann letzten Endes schon ein finanzieller Akt, den ich gern gemacht habe, aber das funktioniert leider nicht jede Woche. Aber es wird schon nochmal was geben, versprochen.
Dann hat der Karl-Heinz Schmidt noch einen interessanten Gedanke. Mal gucken, was du dazu sagst.
Vielleicht machst du mal einen Podcast mit dem neuen Präsidenten der NBC und dem neuen Sportdirektor des DKBC.
Ich werde mit beiden sprechen. Tatsächlich Martin Herold demnächst, NBC-Präsident, wird so ein Update geben. Markus Habermeyer wird auch kommen. Auch da sind wir wieder an dem Punkt, die Ideen sind größer oder sind umfangreicher als die Zeit, die ich dafür aufbringen kann.
Dann gehen wir weiter zum Manu, der hat folgende spezielle Frage für dich.
Die Fragen aller Fragen. Wärst du bei einer Iron Kegler Challenge 2.0 dabei?
Aus der Nummer komme ich ja nicht mehr raus. Auch da, ich sage ja. Und ich hoffe, meine Frau reißt mir den Kopf ab. Weil so verrückte Sachen muss man nutzen. Ich hoffe aber, dass du dann auch dabei bist, Jens, weil dann kann man vielleicht im Livestream noch ein bisschen mehr machen. Du musst allerdings dann über 24 Stunden wach bleiben, weil ich glaube 2.0, entweder genau das gleiche Umfang oder noch ein bisschen mehr, wobei mehr glaube ich nicht. Aber ich wäre dabei, Manu, ja.
Ja, dann sage ich auch gleich mal zu. Dann haben wir es fest.
Die Oberpfalz ist schön, die können wir entdecken per Fahrrad und Auto.
Gut, kommen wir weiter zum Matthias. Der hat auch noch eine schöne Frage für dich.
Gibt's denn noch eine Folge mit Wilmos Zamarco?
Die hebe ich mir auf zum Schluss. Das ist ja die letzte. Und danach schalte ich das Mikrofon ab, gehe nach draußen und genieße den Feierabend.
Und von Martin folgende Frage.
Ja, und nachdem du jetzt am heißen Stuhl sitzt und Fragen beantworten darfst, würde ich gern wissen, wann du endlich den Goat in deinem Podcast einlädst. Also ich glaube, der würde sich dann für die 75. oder die 100. Folge, wenn nicht schon früher, definitiv anbieten.
Greatest of all time, Goat. Warst du doch schon, Martin? Nein. Wilmos Tabak, natürlich sehr spannende Persönlichkeit. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich darüber nachdenke. Auch da muss ich und möchte ich die Episode persönlich aufnehmen. Das muss auch wieder eine ähnlich große Produktion oder vielleicht sogar noch ein Ticken größer oder dann einfach routinierter werden, wie jetzt mit Lothar Müller. Und natürlich möchte ich da auch ein attraktives Produkt dann liefern. Ich brauche dich, Jens, wir müssen nach Südtirol fahren. Und letzten Endes muss er das auch wollen. Aber ich frage mich halt, was kann ich danach noch draufsetzen? Also ich arbeite die Liste ab und vielleicht die 75 oder dann zum Vierjährigen oder was weiß ich. Oder vielleicht Weihnachten 26. Jetzt lasst euch mal überraschen. Dann schauen wir mal.
Gehen wir zurück in deine Kegelwelt. Und zwar haben wir erfahren, dass du doch noch ein begehrter Kegler bist, obwohl du ein bisschen im Ruhestand bist. Hör's selbst.
Was muss denn bei uns im Verein passieren oder was muss generell beim FC Bayern passieren, beim FC Bayern kegeln, damit wir dich eines Tages im FC Bayern-Dress sehen?
Ja, zumindest habe ich Trikots im Schrank liegen. Ich weiß gar nicht, ob es 2 oder 3 sind. Also Fotos kann ich dir schicken. Aber natürlich reizt mich das. Es ist natürlich jetzt mit 3 Stunden nach München nicht ganz einfach. Die Bayernliga ist leider zweigeteilt. Vielleicht wobei die zweite Bundesliga wäre dann Süd. Das wäre dann auch nicht so bei mir. Ich muss jetzt eigentlich mal wieder vorbeikommen und ich war damals nicht aktiv und aber ich bin ernsthaft auf die Kegelbahn in München gefahren zum Interview ohne Kegelschuhe. Martin, der jetzt ja auch die Frage gestellt hat, war ganz überrascht. Er dachte, wir trainieren auch noch ein bisschen. Das passiert, glaube ich, auch nur mir, ohne Kegelschuhe auf die Kegelbahn nach München zu fahren. Also vielleicht muss ich das jetzt eigentlich mal endlich mal machen und dann können wir auch mal über die Verpflichtung sprechen. Aber ihr schlagt euch ja ganz gut und ich befürchte, dass ich gar nicht so die Verstärkung wäre. Also vielleicht 2. Mannschaft mit Bernd oder so.
Jetzt hast du ein großes Problem. Der FC Bayern ist nicht der einzige Verein, den ich gerne haben möchte.
Deine Kegelkarriere kannst du gerne bei uns weiter führen hier in Eppelheim, beziehungsweise in Plankenstadt für den VKC. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du mal die ein oder andere Kugel für uns spielen könntest.
Ja, auch da hat er von Kugelspielen gesprochen. Training mal vorbeikommen, auch wenn ich da Muskelkater habe. Vielleicht vor dem Turnier der Hellenfreien. Aber natürlich ehrt mich das und freut mich, dass ich auch als Passiver noch Angebote bekomme, mehr als Aktiver wahrscheinlich. Ich fange mal wieder an und dann können wir mal drüber sprechen. Auch die Fahrtstrecke nach Eppelheim hat es natürlich in sich, aber es sind beide attraktive Bahnen. Also da könnte es sein, dass ich schon ein bisschen länger drüber nachdenke jetzt.
Ja, und der Marcel hat auch noch eine schöne Frage für dich.
Wann sehen wir dich denn mal bei einem unserer Spiele auf der Schere-Kegelbahn, natürlich am liebsten zu den Spitzenspielen gegen Düsseldorf oder in Obertal oder vielleicht am Ende der Saison in den Playoffs, wo es dann um die deutsche Meisterschaft geht. Wie im Podcast schon gesagt, würden wir dich super gerne bei uns begrüßen, stehen dir für alle Fragen zur Verfügung und wünschen dir auch für die nächsten 50 Folgen viel, viel Erfolg und weiterhin gut Holz.
Dankeschön. Zwischen dieser Aufnahme und dieser Aufnahme, also dem, was er da geschickt hat, gab es schon eine offizielle Einladung seinerseits. Auch das ist ein Thema, was ich für 26 zumindest auf der Uhr habe und hoffe, dass es klappt. Aber da muss ich auch erstmal mit der Familie sprechen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Dass ich da die Zeit investieren kann, Das werde ich mich jetzt mal ein bisschen mit Planung beschäftigen. Aber es ist ein großes Ziel und das ist auch sowas, was mich sehr freut und wo ich eigentlich auch echt begeistert bin, dass ich habe so viele Einladungen, ich muss die auch mal annehmen mittlerweile. Ist schon echt toll, was da in der Kegel-Community so los ist.
Dann geht's weiter zu dem Pascal, der folgende Frage für dich hat.
Du hast mir vor kurzem geschrieben, ich hab 125 in die Volle geworfen. Wie mache ich denn sowas? Weißt du was, du hast mich so viel, also du hast so viele Fragen an Robert und mich damals gestellt. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Wann machst du die 125?
Bis jetzt noch nie geschafft. Ich habe von 125 auf 30 Wurf gespielt, das kann ich bestätigen. Aber auf 15 Wurf, da war, glaube ich, das höchste Mal 115. Das ist, bin mir auch nicht ganz sicher. Aber da merkt man, dass den Altersunterschied oder den Erfahrungsunterschied zwischen dir und mir, Pascal, da fehlen einfach noch ein paar Jährchen, um die 10 Kegel mehr zu treffen. Aber das ist tatsächlich was, wo ich mich auch freue. Natürlich hat das jetzt nicht im Podcast stattgefunden, aber einfach mal die Menschen zu fragen und vor allem auch die Antworten einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, wie man eigentlich irgendwas spielt. 200, 700, wie das eigentlich funktioniert. Weil ich glaube, das interessiert viele.
So, wir sind auch schon auf der Zielgeraden. Es sind nur noch wenige Fragen. Und eine davon, was eine schöne Frage ist, ist von unserer lieben Yvonne.
Würdest du denn gerne noch mal im deutschen Trikot kegeln wollen? Wenn ja, warum?
Naja, klar, also es ist schon ein tolles Gefühl, das, den Adler auf der Brust zu haben. Und das heißt ja auch, dass ich es dann zu Recht auch tue. Und das macht ja nicht irgendjemand, sondern es funktioniert ja nur, wenn die Leistung stimmt, wenn das mein Leben dazu passt. Das weiß ich ja, was ich tun muss, um das zu erreichen. Und dass der Weg extrem weit ist und gerade im Männerbereich noch weiter als in der U23. Also wenn ich das erreichen würde, dann ja. Gerne.
Dann gehen wir weiter zu dem Wolfgang, der folgende Frage für dich hat.
Mich würde mal interessieren, wie schaut es denn mit deiner aktiven Karriere aus? Hast du die Kegelschuhe noch zu Hause irgendwo verstaut oder gibt es die schon gar nicht mehr? Lass uns doch mal wissen, wird deine Karriere irgendwann weitergehen oder hast du mit dem Kegeln komplett abgeschlossen?
Nein, da wäre ich, glaube ich, muss schon viel besser sein, dass ich damit abschließe. Die Kegelkugeln gibt es auch noch und die Kegelschuhe, die hatte ich jetzt auch bei der Weltmeisterschaft in Ungarn dabei und habe da tatsächlich auch mal 30 Wurf auf der Bahn gespielt. Ist dann aber auch sein lassen, weil das war am Halbfinaltag und ich wusste ja, dass noch ein anstrengender Finaltag mit zwei Spielen vor mir steht und da wollte ich den Muskelkater vermeiden. Wann es genau weitergehen wird, weiß ich jetzt nicht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Podcast in der freien Zeit zu gestalten und nicht zu kegeln. Vielleicht klappt es irgendwann mal wieder, das beides zu tun. Es muss ja auch nicht Bundesliga oder Bayernliga oder Landesliga sein, mal zur Kegelkugel zu greifen. Kann ja auch niederklassig sein. Ich habe es jetzt in der Bezirksliga auch gemacht, aber da ist eben die Zeit, die ich ins Training investieren kann, das Wichtigste, weil körperlich bin ich leider nicht mehr so in Schuss, dass ich das aus der Hüfte schießen kann.
So, dann gehen wir weiter zur Sandra.
Was würdest du Kindern und Jugendlichen empfehlen? Warum sollen sie unbedingt beim Kegeln mal reinschnuppern und mal bei einem Training vorbeikommen?
Weil du das ganze Jahr über machen kannst, weil du da alleine auf deiner Bahn bist, aber trotzdem in der Mannschaft bist. Es gibt so viele Argumente, das zu tun und natürlich, weil es Spaß macht. Jeder, der mal mit dem Kegeln beginnt, jedes Kind freut sich, wenn es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kegel trifft. Also einfach mal reinzugehen und reinzuschnuppern, bringt schon viel. Und letzten Endes, der Weg ist nicht so super weit, um auch erfolgreich zu sein. Das kann auch jeder. Es gibt genügend Beispiele, die noch nicht lange gekegelt haben und schon erfolgreich geworden sind.
Schön. Gehen wir weiter zum Olli.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, wie sich der Kegelsport in Deutschland entwickeln sollte, was wäre das?
Ja, ganz klar Mediensichtbarkeit, weil das, glaube ich, der Schlüssel für vieles ist. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo Zeitungen nicht mehr die Relevanz haben wie vor 15 Jahren, wo Online-Portale Kegelberichte rausschmeißen, weil der Aufwand dazu gering ist. Und natürlich, nur weil was online zu lesen ist, heißt nicht, dass es auch Sichtbarkeit bekommt. Also, dass wir da irgendwie Leuchttürme haben, die einer breiteren Masse des Kegeln beibringen. Und da muss man jetzt nicht immer nur an die klassischen Medien denken, natürlich auch auf den sozialen Medien, wobei das immer sehr mit Vorsicht zu genießen ist, finde ich. Das ist auch, täuscht manchmal etwas über den Erfolg hinweg, die Reichweiten und Ähnliches, was man da generieren kann. Aber letzten Endes, ja, mehr Sichtbarkeit für unseren Sport ist, denke ich, der Schlüssel für viele Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen. Das wäre mein Wunsch.
Schade, ist ein wunderschönes Schlusswort, aber eine Frage musst du noch beantworten, mein Wässer. Und zwar kommt die vom Jürgen Kopzi.
Welche Veränderungen, Trends würdest du dir für die Zukunft unseres Sports, also des Kegelsports, wünschen, beziehungsweise auch für deinen Podcast?
Also für unseren Sport natürlich, dass wir wieder mehr Mitglieder bekommen, dass wir auch diesen Generationenwechsel hinbekommen. Da passiert gerade vieles, vieles Gutes, vieles Richtiges. Angestoßen auch durch Michael Parsifal und vielen, vielen Ehrenamtlichen, die auch die richtigen Dinge tun, über die auch ich im Podcast berichten möchte. Natürlich wäre es mein großer Wunsch, irgendwann mit dem Podcast auch mal Geld zu verdienen, beziehungsweise damit mein Leben zu bestreiten. Es muss aber halt auch immer im Einklang funktionieren. Ich möchte euch jetzt nicht mit Werbung nerven. Ich möchte auch eine gewisse Unabhängigkeit wahren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich ein Bahnbauer sponsort. Oder gibt ja doch viele, viele Firmen, Unternehmen, Wirkende, die bei uns im Kegeln immer wieder auftauchen. Also das möchte ich irgendwie nicht, weil letzten Endes sollen es auch Interviewpartner sein. Ich glaube, da habt ihr mehr davon, wenn da jemand was erzählt, wie wenn der nur als Sponsor auftritt und ansonsten nicht relevant ist. Natürlich Veränderungen und Trends. Ich glaube, dass wir es versuchen müssen, hatte ich vorhin auch gesagt, irgendwie was Kürzeres hinzukriegen. Aber das ist echt was, ein heikles Thema. Also der Trend auch hier, kürzer zu werden. Man sieht die Videos, ich habe das aus eigener Erfahrung miterlebt, dass du und ich, Jens, wir haben bei längeren Videos begonnen. Mittlerweile ist alles im Sekundenbereich, weil einfach auch sich die Mediennutzung dahin entwickelt. Ich bin froh, dass die KI wenig Einfluss hat auf unseren Sport, dass wir den entsprechend auch ausführen ohne künstliche Intelligenz. Und Trends und Veränderungen, dass es positiv wird, dass wir auch die Trends gestalten können und nicht vorgesetzt wird. Ich glaube, Corona war so ein Punkt, wo wir am Ende dann alle gemerkt haben, holla, es gibt ja doch noch ein anderes Leben neben dem Kegeln, und manche haben sich dann entsprechend auch dem Kegeln abgewendet. Wäre schade, wenn das wieder was passiert, was wir nicht beeinflussen können oder wo dann entsprechende Spirale startet. Aber ich glaube, den Aufschwung, den wir gerade haben und den ich auch mitgestalten möchte, dass wir den entsprechend weiterleben und fortführen.
Das ist ein richtig schönes Schlusswort für deinen 50. Podcast. Und da bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, herzlichen Glückwunsch zu den 50. Und es heißt auch, Danke zu sagen. Danke, dass du es mitgemacht hast. Ich weiß, dass du dich gerne hinten anstellst und lieber andere zu Wort kommen lässt und sie auf den Thron setzt. Und ich bin froh und freue mich sehr, dass du es mitgemacht hast und heute quasi Frage und Antwort gestanden hast. Vielen Dank auch an die ganzen Einsendungen, die wir von deinen Gästen bekommen haben. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank und auch ein großes Dank natürlich an den Papa, der die Idee gehabt hat und auch viel Arbeit da reingesteckt hat, dass der Tag heute möglich war. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ja, wie fandest du es? Vielleicht als letzte Frage, die ich dir stellen darf.
Die letzte Frage, das zu stellen, ist, glaube ich, nee, nicht die erste Frage, die du gestellt hast, aber ich fand es sehr schön und würde da jetzt auch noch ein paar Worte anschließen. Es sei denn, du willst noch was loswerden, sonst würde ich den Abschluss noch machen, weil ich noch ein bisschen was sagen möchte, wenn ich darf.
Du darfst es gerne sagen, aber vorweg, wir haben noch eine kleine Überraschung dann für dich vorbereitet, was du dann quasi dann ganz am Ende noch sehen darfst. Aber
ganz am Ende, okay. Also Dann möchte ich einfach mal noch kurz, und es ist lange, ich hoffe, dass noch möglichst viele zuhören. Erstmal vielen, vielen Dank an dich, Jens, dass du durchgeführt hast, der Mann an der Maus warst und uns hier begleitet hast. Dann auch danke an meinen Papa, der da sehr viel Zeit investiert hat. Mir ist es nicht leicht gefallen, die Kontrolle da aus der Hand zu geben, weil der Podcast mein Bibi ist und weil es auch nur funktioniert, weil ich mich alleine drum kümmere, weil ich dann mein eigenes Tempo haben kann und entsprechend auch alleine agieren kann. Aber ich bin beeindruckt, wie viele sich gemeldet haben, wie viele Videos zurückgekommen sind. Vielen, vielen Dank an alle, dass ihr euch diese Arbeit gemacht habt. Jens hat es gesagt, ich stehe nicht gerne vorne, deswegen stelle ich lieber die Fragen. Aber ich glaube, das gehört einfach mal dazu. Ich hätte nie gedacht, dass es 50 werden, wobei mir die Jahre eher wichtiger sind. Die 3 Jahre, die jetzt 26 anstehen, sind schon irgendwie beeindruckend. Ich hoffe, ich kann noch viele Jahre dranhängen. Das Feedback zum Film war überragend und ich bin irgendwie überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwas zu machen. Es war echt ein Riesenprojekt, was ich da alleine gestemmt habe und ein bisschen auch zu spät veröffentlicht habe. Das Plan war vorher, aber das hat nicht funktioniert. Ich vergesse jetzt bestimmt einige, aber einfach mal so rausgesprochen, also die Talentfreien, die mich da echt unheimlich supporten. Nico Karl von Kegel Highlights hat Werbung gemacht. SK Waldorf hat in typischer Manier Memes erstellt. Also überragend, auch das ganze Feedback. Es sind schon jetzt, glaube ich, bald über 7.000 oder irgendwie Aufrufe, die ich nie gedacht. Ich habe auch noch einiges an Material. Vielleicht kann ich dann irgendwann mal schon was veröffentlichen dazu. Aber es freut mich, dass ich dann Nerv getroffen habe und dass es auch immer noch Anklang findet. Und ich werde hart daran arbeiten, auch weiterzumachen, es weiterzuentwickeln, dass wir nicht stehen bleiben, weil ich glaube, das ist immer so die Gefahr, dass man irgendwann bequem wird und das wird schon. Und ja, Ideen sind da. Habe jetzt noch ein Projekt, was ich noch abschließen möchte und dann habe ich mal wieder ein bisschen Luft, um auch neue längerfristige Projekte anzugehen. Also ich will es auch 26 professioneller machen, als ich 25 gemacht habe, als ich 24 gemacht habe und 23, um da auch mehr Regelmäßigkeit reinzubringen und noch tiefer reinzugehen, noch bessere Fragen zu stellen und immer das zu fragen, was ihr auch fragen möchtet. Vielen, vielen Dank an dich, Jens, an meinen Papa, der mir auch vieles ermöglicht hat, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Dieses Netzwerk hätte ich ohne ihn nie aufgebaut. Wäre auch 16 wahrscheinlich nie Weltmeister geworden ohne ihn. Vielen, vielen Dank. Das sagt man viel zu wenig. Nächstes Jahr zum 10-Jährigen können wir vielleicht auch endlich mal die Feier machen, die wir vor 10 Jahren noch nicht gemacht haben. Aber das ist viel wert und es gibt genügend Beispiele, wo man einfach mal auch den Moment genießen soll. Das habe ich viel zu selten gemacht, immer weiter geguckt. Also danke, Jens. Danke, Papa. Danke, Mama. Danke auch an meine Frau. Und jetzt reicht's aber mit dem Ganzen. Nennt die mentalen, emotionalen hier.
Große Worte.
Ich befürchte zu wissen, was jetzt kommt, wo ich jetzt gerade drüber spreche, aber bitte führe fort.
Große Worte und da bleibt mir jetzt nur übrig, einfach zu sagen, viel Erfolg für die nächsten 50 mindestens und ja, und der Kegelwelt, danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund und hier für dich ein paar Glückwünsche von deinen Gästen.
Da ich dann ja nicht aktiv bei deiner Podcast-Folge dabei sein werde, möchte ich hier nochmal ganz dickes Lob an dich und deine Arbeit für den Podcast und den Kegelsport im Allgemeinen aussprechen. Ist wirklich toll, was du machst, und mach weiter so.
Hallo Sebastian, herzlichen Glückwunsch zu deinem Jubiläum für die 50 Podcasts Neuner in Serie. Und ich wünsche dir für die nächsten 50 auf jeden Fall alles Gute. Mach weiter so. Tollen Job, den du da machst. Und ich denke mal, du wirst immer noch mehr Zuhörer gewinnen. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao aus dem Death Valley.
Hallo Sebastian. Meinen herzlichen Glückwunsch zu deiner 50. Podcast-Folge. Ich freue mich noch auf hunderte weitere Podcast-Folgen von dir, die ich mir sehr gerne anhöre. In dem Sinne, bleib dran, gib Gas und mach weiter so.
Hallo Sebastian, zunächst möchte ich dir zu deinem 50. Podcast recht herzlich gratulieren. Eine tolle Leistung, und du bist mit deiner Sendung eine Bereicherung für unseren Kegelsport. Viel Erfolg für die weiteren 50 Podcasts oder vielleicht auch noch viel mehr. Bis bald, mach's gut.
Hallo Sebastian, wir wünschen dir hier aus Österreich alles Gute zu deiner 50. Podcast-Folge. Es hat uns sehr gefreut, dass wir hier dabei sein durften, und vielleicht ergibt sich ja noch einmal eine Gelegenheit.
Wir wünschen dir noch alles, alles Gute und schicken liebe Grüße aus Österreich.
Herzlichen Glückwunsch, Sebastian, zu deiner Jubiläumsfolge am 50. Podcast. Ich bin gespannt auf deine Antworten, freue mich, sie zu hören, und dann sagen wir, wir sehen uns oder hören uns dann auf irgendeine Art und Weise. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Servus.
Ich gratuliere dir zu 50 Neuner in Serie Gesprächen. Es ist sehr interessant für Kegelverrückte wie mich, Kegelverrückten im Interview zuzuhören. Man hört immer wieder neue Sachen. Und ich sage, mach weiter so. Es gibt bestimmt noch ganz viele interessante Kegler, wo man auf einiges gespannt sein kann. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin mach weiter so.
Also nochmal Gratulation. 50 Sendungen, das ist eine tolle Geschichte. Für die Außendarstellung sehr wichtig. Alles Gute und viel Erfolg noch weiterhin mit dieser Serie. Tschüss, dein Sportfreund, ehemaliger Bundestrainer, Altbundestrainer Kalli Schmidt.
Erstmal nochmal Gratulation zu diesem tollen Podcast, den du jetzt zum 50. Mal machst oder zum 50. Mal rauskommst. Herzlichen Glückwunsch dazu und mach einfach weiter so. Das ist eine riesige Bereicherung für den Kegelsport und ja, macht immer wieder Spaß, das anzuhören. Bis bald, dein Barzi, servus.
Guten Morgen, Sebastian, der Thorsten hier. Liebe Grüße aus Hannover. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 50. Podcast. Alles, alles Gute für dich.
Top 50. Das hast du vielleicht dir selber nicht ausgemalt, als du angefangen hattest und die Idee hattest. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Jubiläum und bleib weiter so, mach weiter so und lass uns noch viel teilhaben an unserem schönen Kegelsport. Ansonsten wünsche ich dir für die nächsten 50 Sendungen mindestens das, was man der Kegler-Sportfreunden gerne sagt und wir im Hintergrund auch haben. Gut Holz.
Hallo Sebastian, erstmal herzlichen Glückwunsch von der internationalen Schiedsrichterin zu deinem 50. Podcast.
Hallo Sebastian.
Wir gratulieren dir
zum 50. Podcast.
Alles, alles Gute zur 50. Podcast-Folge. Der FC Bayern gratuliert zu diesem grandiosen Erfolg. Wir sind heute auf Auswärtsfahrt und jetzt kommt eine kleine Grußbotschaft für dich zu deinem Jubiläum. Ich kann mich gut erinnern an die Podcast-Aufnahme. Du bist extra an die Sebener Straße gekommen. Nur im Anschluss hat die Technik wohl scheinbar gesponnen und wir mussten die ganze Sache ein zweites Mal aufnehmen. Dann digital, dann hat's geklappt. Es war eine coole Erfahrung. Mach weiter so. Viele tolle Podcast-Aufnahmen wünschen wir dir.
Hallo Sebastian, Sandra hier. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner 50. Folge. Das heißt, du hast ganz viele Kegelpersönlichkeiten interviewt, hast gehört, wie sie zum Kegeln gekommen sind und was die Faszination ausmacht, dass man am Ende zu Höchstleistungen kommt.
Hallo Sebastian, ich wollte mich nochmal recht herzlich bei dir bedanken, dass ich Teil deines Podcasts sein durfte und möchte dir gleichzeitig zur 50. Folge recht herzlich gratulieren. Mach weiter so, ich bin ein fleißiger Hörer, ich höre es gern beim Laufen und das dehnt auch meine Laufeinheiten immer wieder auf über eine Stunde aus. Also vielen Dank dafür und noch alles Gute für die Zukunft.
Lieber Sebastian, wir von VKC Eppenheim möchten dir recht herzlich gratulieren zu deinem 50. Jubiläum. Das heißt, der 50. Podcast ist erschienen. Dazu von uns, wie gesagt, von uns herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich machst du weiter so.
Und mach weiter so. Die Podcasts sind richtig super. Die kommen in der Kegelwelt sehr gut an. Ich wurde bestimmt schon 10-mal angesprochen. Ich habe mal deinen Satz erwähnt mit der Bahnpflege und viele Leute sprechen mich drauf an. Ich habe dich gehört beim Podcast mit der Kegelbahnpflege und ich muss echt sagen, das machst du gut. Wie gesagt, viel Erfolg weiterhin für die nächsten 50 Podcasts und dann ist alles Gute für deine Kegelkarriere. Vielleicht hier in Eppenheim.
Hallo Sebastian, herzlichen Glückwunsch zu der 50. Episode von deinem Podcast. Ich freue mich mega, dass es so viele Episoden gab und dass ich bei dir zu Gast sein durfte und freue mich schon auf die nächsten 50 Episoden.
Lieber Sebastian, erstmal voll super, 50. Podcast. Ich gratuliere dir für so ein geiles Jubiläum. Ich finde es auch richtig geil, dass du so ein Ding da gestartet hast, wo ganz Kegel Deutschland einfach auch immer mithört und ganz spaßige, interessante, ernste Themen behandelt werden. Ich finde sowas ganz wichtig, dass man das macht. Natürlich freue ich mich auch, dass ich da selber schon dabei sein durfte. Bitte mach weiter mit deinem Podcast, wir hören ihn alle gern. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder, irgendwann auf irgendwo auf einer Kegelbahn. Ich drücke dir Daumen, dir und deiner Familie alles Gute und ich freue mich schon auf die Antwort auf meine Frage. Ciao!
Hallo, lieber Sebastian! Erstmal möchte ich dir von Herzen zu einem tollen Kegel-Podcast gratulieren. Also sowas auf die Beine zu stellen, also verdient von mir großen Respekt und mach weiter so. Und ja, bleib so wie du bist. Tschüss!
Lieber Sebastian, es ist mir wieder mal eine Ehre und es ist mir eine große Ehre, dass ich Teil von deiner Jubiläumsausgabe sein darf. Der Podcast mit dir war für mich eine sehr emotionale Geschichte, weil wir ja als Verein ein Riesenprojekt gestartet haben. Aber noch mehr hat mich berührt, wie viel Liebe und tolle Worte du gefunden hast.
Hallo und ein Gruß aus der Schweiz. Ich wünsche alles Gute zum 50. Podcast. Schöne Grüße und alles Gute.
Hallo lieber Seppo, herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen 9er in Serie und vielen Dank für dein Engagement, weil du mit dem Kegel-Podcast einen wertvollen Beitrag für den Kegelsport leistest.
Hallo Sebastian, ich möchte erstmal zu deinem 50. Podcast herzlich gratulieren.
Grüß dich Sebastian, ja 50 Folgen Kegel-Podcast 9er in Serie. Gratulation dazu, dass du dich da in dieser Nische so durchbeißt und immer so viele interessante Themen und Leute findest.